Wir wollen zu Beginn noch miteinander beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns diesen Nachmittag schenkst, wo wir uns mit dem letzten Buch der Bibel beschäftigen dürfen. Wir bitten dich um deine Gnade, deine Hilfe, deine Leitung, dass du uns Kraft schenkst, um dein Wort zu verstehen, dass du uns auch die nötige Konzentration schenkst, um dein Wort aufzunehmen. Und hilf uns auch, dieses Wort in unserem täglichen Leben umzusetzen. Zu deiner Ehre. Amen. Wir wollen uns heute Nachmittag im Sinn einer Einführung mit dem letzten Buch der Bibel, mit der Offenbarung, beschäftigen. Dazu möchte ich zu Beginn die ersten paar Verse vorlesen. Offenbarung 1, ab Vers 1. Offenbarung Jesu Christi, welche Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Und durch seinen Engel sendend hat er es seinem Knecht Johannes gezeigt, der bezeugt hat das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi, alles was er sah. Glückselig, der da liest und die da hören, die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Johannes, den 7 Versammlungen, die in Asien sind, Gnade euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Und von den 7 Geistern, die vor seinem Thron sind und von Jesus Christus, welcher der treue Zeuge ist, der Erstgeborene der Toten und der Fürst der Könige der Erde. Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut, und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen, auch die ihn durchstochen haben, und wehklagen werden seinetwegen alle Stämme des Landes. Ja, Amen. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr Gott, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Ich, Johannes, euer Mitbruder und Mitgenosse in der Drangsal und dem Königtum und dem Ausharren in Jesus, war auf der Insel genannt Patmos, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. Ich war am Tag des Herrn im Geist, und ich hörte hinter mir eine laute Stimme, die wie die einer Posaune, welche sprach: Was du siehst, schreibe in ein Buch und sende es den 7 Versammlungen, nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamus und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, welche mit mir redete, und als ich mich umgewandt hatte, sah ich 7 goldene Leuchter. Und inmitten der 7 Leuchter einen gleich dem Sohn des Menschen, angetan mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel, sein Haupt aber und seine Haare weiß wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme. Und seine Füße gleich glänzendem Kupfer, als glühten sie im Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne, und aus seinem Mund ging hervor ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein Angesicht war, wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot, und er legte seine Rechte auf mich und sprach: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Schreibe nun, was du gesehen hast und was ist und was geschehen wird nach diesem. Das Geheimnis der 7 Sterne, die du in meiner Rechten gesehen hast, und die 7 goldenen Leuchter. Die 7 Sterne sind Engel der 7 Versammlungen, und die 7 Leuchter sind 7 Versammlungen. Bis dahin. Die Offenbarung ist das einzige durchwegs prophetische Buch des Neuen Testaments. Man könnte sich fragen, warum braucht es dieses Buch noch? Wir haben im Alten Testament bereits die großen Propheten Jesaja, Jeremia, Hesekiel, dann auch die 12 kleinen Propheten und auch das Buch Daniel. Zudem finden wir auch viel Prophetie in den übrigen Büchern der Bibel. Warum jetzt dieses letzte Buch der Bibel nochmals als prophetisches Buch? Nun, der Grund ist der, die Gemeinde war ja im Alten Testament ein Geheimnis. Und die Offenbarung ergänzt nun vieles im Zusammenhang mit der Gemeinde, also was gerade im Alten Testament nicht zu finden ist. Und so ist die Offenbarung ein ganz absolut notwendiges Ergänzungsbuch zu all den übrigen prophetischen Büchern. Und wir müssen noch eines bedenken. In der Offenbarung steht ein Kontinent besonders im Mittelpunkt. Und das ist Europa. Denn in der Offenbarung geht es ganz besonders um das Römische Reich, das in drei Phasen in der Geschichte erscheinen sollte. Eine Phase, es war, eine Phase, wo es nicht mehr ist, und eine letzte Phase, wo es nochmals kurz vor der Wiederkunft Christi aus dem Abgrund heraufkommt. Und so hat das Römische Reich eben genau diese drei Phasen in der Geschichte erlebt. Und wenn wir uns gut bedenken, das Evangelium sollte ja in der ganzen Welt verbreitet werden. Aber schon das Alte Testament machte klar, dass ein Kontinent eine ganz besondere Rolle spielen würde. Und das ist Europa. In Jesaja, schlagen wir kurz auf, Jesaja 49 zum Beispiel, da haben wir diese großartige Prophetie über den Messias, der sagt, dass es umsonst war mit Israel, weil die Masse der Nation ihn verwarf. Jesaja 49, die messianische Prophetie beginnt ab Vers 1, aber ich lese jetzt gleich Vers 4. Ich aber sprach, umsonst habe ich mich abgemüht, vergeblich und für nichts meine Kraft verzehrt. Doch mein Recht ist bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott. Und dann spricht Gott zum Messias. Und nun spricht der Herr, der mich von Mutterleib an zu seinem Knecht gebildet hat, um Jakob, also das Volk Israel, zu ihm zurückzubringen. Und Israel ist nicht gesammelt worden. Aber ich bin geehrt in den Augen des Herrn und mein Gott ist meine Stärke geworden. Ja, er spricht, es ist zu gering, dass du mein Knecht seist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten von Israel zurückzubringen. Ich habe dich auch zum Licht der Nationen gesetzt, um mein Heil zu sein bis an das Ende der Erde. Hier macht Jesaja klar, dass wenn der Messias kommt, wird er sich mühen um Israel, aber am Schluss wird er sagen, es war für nichts. Wenn wir denken, einige tausend kamen zum Glauben an Pfingsten, 3000, dann stieg die Zahl der Männer auf 5000. Später in Apostelgeschichte 21 wird gesagt, es gibt Zehntausende der Juden, die glauben. Aber was war das im Vergleich zu einem Volk, das mehrere Millionen umfasste damals? Wenigstens 3 Millionen Juden gab es. Und da war nur ein kleiner Überrest. Nun, Jesaja sagt, der Messias wird gesetzt als Licht der Nationen. Die Botschaft sollte bis ans Ende der Erde ausgebreitet werden. Also über alle 5 Kontinente hinweg. Und genau so ist es gekommen in den vergangenen 2000 Jahren. Aber schauen wir mal, was in Vers 1 steht. Der Messias sagt, hört auf mich, ihr Inseln, und merkt auf, ihr Völkerschaften in der Ferne. Der Herr hat mich berufen von Mutterleib an, hat von meiner Mutterschoße an meines Namens Erwähnung getan. Im Alten Testament findet man den Namen Jesus noch nicht geoffenbart, Aber Gott hat dann Maria gegenüber gesagt, du sollst seinen Namen Jesus heißen. Nun, da hat er eben seines Namens Erwähnung gemacht von Mutterschoß an. Aber der Herr Jesus, der Messias, spricht hier speziell zu den Völkerschaften und zwar zu den Inseln. Hört auf mich, ihr Inseln. Im Hebräischen steht hier das Wort Iyim. Und das bezeichnet nicht irgendwelche Inseln. Das kann man nicht einfach so für Hawaii und so gebrauchen. Sondern Iyim, das erklären die zu den größten Hebräisten des 19. Jahrhunderts gehörenden Keil und Delitzsch in ihrem 10-bändigen Kommentar über das ganze Alte Testament in Band 1 erklären sie, Iyim bezeichnet die Inseln des Mittelländischen Meeres auf der europäischen Seite und das Festland von der Türkei bis nach Spanien. Das heißt also, Iyim ist im Alten Testament der Ausdruck für Europa. Und er kommt sehr oft vor, das erste Mal in 1. Mose 10, wo es geht um die Japhetiten, die ja auswanderten nach dem Turmbau von Babel nach Europa und Europa besiedelten. Und dort steht, sie sind hingegangen auf die Iyim, nach Europa. Nun, im Klartext, hört auf mich, ihr Iyim, der Herr spricht ganz speziell Europa an. Und genau dieser Kontinent wurde der Kontinent, den das Christentum ganz speziell geformt hat. Mehr als alle anderen. Nicht wahr? Es begann ja alles in Asien. Israel gehört zu Asien, nicht zu Europa. Aber nicht Asien wurde der christlich geprägte Kontinent. Und ganz früh ging es ja schon nach Afrika. Aber nicht Afrika wurde der christlich geprägte Kontinent, sondern Europa, die Iyim. Das findet man schon in Jesaja 42. Jesaja 42, Vers 1, das wird ja zitiert in Matthäus 12. Und auf das Kommen des Herrn Jesus bezogen. Und da steht, siehe, mein Knecht, den ich stütze, mein Auserwählter, an welchem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er wird den Nationen das Recht kundtun. Er wird nicht schreien und nicht erheben, noch hören lassen seine Stimme auf der Straße. Er wird also nicht als Revolutionär auftreten. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Also er wird sich ganz besonders der Schwachen annehmen. Er wird der Wahrheit gemäß das Recht kundtun. Er wird nicht ermatten noch niedersinken, bis er das Recht auf Erden gegründet hat. Und die Iyim werden auf seine Lehre harren. Auch da wird wieder gesagt, seine Botschaft wird zu den Heidenvölkern gehen, über Israel hinaus. Aber ganz speziell, wer harrt auf seine Lehre? Die Iyim, Europa. Nun, Europa sollte der christliche Kontinent werden. Und darum konzentriert sich die Offenbarung speziell in ihrer Prophetie auf das Römische Reich, Europa. Und die Offenbarung zeigt, weil in der letzten Zeit Europa aber abfallen wird vom Evangelium, vom Wort Gottes, wird das Gericht, die ganze Welt zwar, aber ganz besonders diesen Kontinent in aller Härte treffen. Und darum die Offenbarung. Und jetzt versteht man auch, wo hat Johannes die Offenbarung geschrieben? Im Land Israel? Nein. In der Wüste Sinai? Nein. Auf den Iyim? Auf Patmos? Das sind ja eben die Inseln im Mittelmeer, auf der europäischen Seite, die eben eine Einheit bilden als die Iyim mit dem Festland von der Türkei bis nach Spanien. Und jetzt versteht man auch, warum der Apostel Paulus, der Völkerapostel, seine Missionsreisen ganz speziell im Gebiet der heutigen Türkei und dann rüber in Griechenland, in Rom Und nach seiner ersten Gefangenschaft ist er ja tatsächlich dann bis Spanien gekommen, was er schon in Römer 15 als seinen Wunsch, bis nach Spanien zu gehen, geäußert hatte. Und erst nach dieser Spanienreise kam er dann in die Todeszelle nach Rom, aus der er dann 2. Timotheus noch geschrieben hatte. Und dort in Europa ist der Apostel der Völker, die 12 waren ja die Apostel für die 12 Stämme, aber der Apostel der Völker ist in Europa, in Rom notabene, umgekommen. Ja, und jetzt verstehen wir, dass gerade diese Insel Patmos, die wir da schon in Offenbarung 1, Vers 10 gefunden haben, eine besondere Bedeutung hat, dass die Offenbarung auf den Iyim geschrieben wurde, ganz besonders im Blick auf die Iyim, will sagen, im Blick auf Europa. Ich meine, wenn man ein Bibelbuch studiert, sollte man ganz automatisch Fragen beantworten, wie, wer ist der Autor, wer die Adressaten, Zeit und Ort der Abfassung. Nun, darum haben wir das hier auf dem Skript. Der Autor, der Apostel Johannes. Kapitel 1, 1, dann aber auch Vers 4, Vers 9 und 22, 8 sagen das klar. Und die frühchristliche außerbiblische Überlieferung bezeugt auch, das war Johannes, der Apostel, der übrigens als letzter aller Apostel starb, etwa im Jahrhundert. Die frühchristliche Überlieferung sagt, am Anfang der Regierung des Kaisers Trajan, der ja 98 an die Macht kam. Also um das Jahrhundert starb der letzte Apostel und dann war die apostolische Zeit vorbei. Und die Offenbarung als letztes Buch schließt die Offenbarung des Neuen Testaments und damit der Bibel ab. Und darum steht dann am Schluss von Offenbarung 22 als Warnung, Offenbarung 22, Vers 18, der Herr Jesus spricht persönlich, Vers 16 macht das klar, ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge zu bezeugen in den Gemeinden. Vers 18, ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört. Wenn jemand zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben sind. 500 Jahre später kam, ja fast 600 Jahre später kam Muhammad. Und er sagte, das ist das Siegel der biblischen Offenbarung, der Koran. Das letzte Buch, das hinzugefügt wird. Nun, schon ein halbes Jahrtausend zuvor steht in der Bibel, wenn jemand zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben sind. Und wenn jemand von den Worten des Buches dieser Weissagung wegnimmt, so wird Gott sein Teil wegnehmen von dem Baum des Lebens und aus der heiligen Stadt, die in diesem Buch geschrieben sind. Damit schließt die Offenbarung Gottes Offenbarung an uns Menschen ab. Und das gibt natürlich diesem letzten Buch ein ganz besonderes Gepräge. Es schließt die ganze Bibel ab, aber gibt nochmals eine ganz spezielle Botschaft an die Iyim. An diesen Kontinent, der auf die Lehre Jesu harrte. Und es sind im Laufe der Jahrhunderte Millionen Menschen wirklich zur Bekehrung gekommen. Und als dann das Wort Gottes aber so verdunkelt worden war, gab es die Reformation. Aber die Reformation fand nicht statt in Asien, nicht in Thailand oder in Singapur oder in China, auch nicht in Südafrika, sondern in Europa. Und auch die große Erweckungszeit des 18. 19. Jahrhunderts war geprägt von Europa. Aber im 20. Jahrhundert sehen wir den großen Abfall. Millionen, die dem Christentum, der Bibel, Gott den Rücken gekehrt haben. Und das entspricht dem, was Paulus in 2. Thessalonicher 2 im Zusammenhang mit der Zeit, wenn der Antichrist kommen wird. Zuerst wird der Abfall stattfinden. Aber abfallen kann man nur von etwas, was einmal da war. Nicht wahr? Die Heidenvölker, die noch nicht erreicht oder kaum erreicht worden sind mit dem Evangelium, das sind nicht die, die abfallen. Die sind ja schon längst im Irrtum. Aber Europa, der Kontinent, der so viel Licht bekommen hatte, der sollte abfallen. Und die Offenbarung zeigt, wie dann schließlich das Gericht Gottes mit aller Härte und Schärfe gerade über diesen Kontinent kommen sollte, der so bevorrechtigt war. Also der Autor, der Apostel Johannes. Die Adressaten sind die 7 Gemeinden in der Provinz Asia. Das ist eine Provinz im Gebiet der heutigen Westtürkei, etwa so groß wie die Schweiz. Und da waren diese Gemeinden Ephesus, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Ich habe erklärt, Iyim bezeichnet das ganze Gebiet der Inselwelt des Mittelmeers auf der europäischen Seite und dann das Festland von der Türkei bis nach Spanien. Und darum haben wir eben diese 7 Gemeinden auch zu dem Gebiet der Iyim gehörend. Zeit und Ort der Abfassung. Es war zur Zeit der Christenverfolgung unter Kaiser Domitian. Das wird aus der frühchristlichen Überlieferung so weitergegeben. Domitian war Kaiser 81 bis 95 nach Christus und eben am Schluss den Irenäus, ein Bibellehrer, um 135 bis 202 nach Christus, schreibt in seinem Buch gegen die Irrlehrer, es war gegen Ende der Regierung Domitians, also um 94, 95 nach Christus. Der Apostel Johannes wirkte lange Zeit in Ephesus, übrigens besonders unter den Juden, denn er gehört ja zu den Aposteln für die Juden. Deshalb schreibt er ja auch im ersten Johannesbrief, den er auch so am Ende seines Lebens in Ephesus geschrieben hatte, da schrieb er in 1. Johannes 2, Vers 1, meine Kinder, ich schreibe euch dieses, auf dass ihr nicht sündiget. Und wenn jemand gesündigt hat, wir haben einen Sachwalter bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Die Allversöhner haben ja diesen Vers genommen, um zu sagen, seht ihr, die Versöhnung Christi ist für die Gläubigen, aber auch für die Ungläubigen. Die werden auch einmal gerettet. Denn hier steht ja nicht allein für unsere Sünden, sondern auch für die ganze Welt. Aber in Galater 1, da hat ja Johannes, Petrus und Jakobus, der Bruder des Herrn, dem Paulus die Hand gegeben. Die Hand der Gemeinschaft, die rechte Hand der Gemeinschaft. Und sie haben gesagt, er, Paulus, geht unter die Heidenvölker und sie gehen unter die Beschneidung. Sie wirken unter den Juden. Und nun sagt eben Johannes zu den Gläubigen aus den Juden, Jesus Christus ist die Sühnung für unsere Sünden. Am Kreuz hatte er den wahren Yom Kippur, den Versöhnungstag, vollbracht. Aber nicht wie im Alten Testament. Der hohe Priester brachte am Yom Kippur ein Opfer für ein ganzes Volk, für das Volk Israel dar. Nein, nicht nur für unsere Sünden, sondern auch für die Heidenvölker. Und so hatte er seinen besonderen Dienst in Ephesus unter den jüdischen Christen, aber auch mit einem Blick auf die Nicht-Juden. Nun, dieser Apostel Johannes wirkte in Ephesus und wurde wegen seines christlichen Zeugnisses schließlich von Kaiser Domitian auf die unwirtliche Insel Patmos verbannt. Inmitten der Wellen, der wilden Wogen des Mittelmeeres. Also die Insel Patmos, die liegt im Mittelmeer, westlich der heutigen Türkei. Und von dort aus hat er eben dann die Offenbarung den Gemeinden auf dem Festland zugeschickt. Ja, und interessant ist ja dann in Offenbarung 13, da sieht Johannes ein Tier aus dem Meer aufsteigen. Mit 7 Hörnern. Ja, und er war da auf der Insel Patmos, inmitten des Mittelmeeres und sieht, wie dieses Tier aus dem Meer aufsteigt. Das war das 4. Tier im Traum von Daniel, Daniel 7. Da wurden ja die vier großen Weltreiche der Geschichte als Tiere dargestellt. Ein Löwe mit Adlersflügel, das babylonische Reich zur Zeit von Daniel. Dann ein Bär, ein gefräßiger Bär, das soll das medopersische Weltreich sein, das danach kam. Dann ein Leopard, das schnellste Tier der vier Tiere. Das war das griechische Reich von Alexander dem Großen, das bis nach Indien sich ausdehnte. Und schließlich ein viertes Reich. Ja, Daniel sah ein Tier mit 10 Hörnern. Das war das römische Reich. Ein schreckliches, starkes Tier. Und dieses Tier, das römische Reich darstellend, sah Johannes in Offenbarung 13 nochmals, wie es eben aus dem Meer hervorkam. Ich lese Offenbarung 13, Vers 1, aber schon den Vers davor. Und ich stand auf dem Sande des Meeres. Ja, und ich stand auf dem Sande des Meeres. Und ich sah aus dem Meere ein Tier aufsteigen, welches 10 Hörner und 7 Köpfe hatte. Und auf seinen Hörnern 10 Diademe. Das ist das Römische Reich. Und in Kapitel 17, Vers 8 wird ihm erklärt, das Tier, welches du sahst, war und ist nicht und wird aus dem Abgrund heraufsteigen und ins Verderben gehen. Drei Phasen. Das Tier war, ist nicht, wird aus dem Abgrund heraufsteigen und ins Verderben gehen. Wir wissen alle, in der Geschichte gab es das Römische Reich. Das Weströmische Reich wurde 476 überrannt durch die Barbaren. Aber das Oströmische Reich existierte weiter bis 1453, als die türkischen Muslime es stürmten und es dann zusammenbrach. Bis 1453, bis ins Hochmittelalter. Aber schon um 800 hatte im Westen Kaiser Karl der Große das Römische Reich wieder rehabilitiert und es bekam den Namen das Heilige Römische Reich. Später das Heilige Römische Reich Deutsche Nation, weil die Kaiser immer Deutsche sein sollten, aber gekrönt durch den Papst in Rom. Ja, und das ging bis 1806, als Kaiser Franz II. Freiwillig, also selbstständig, diese Krone des Römischen Reiches ablegte. Und zwei Jahre zuvor hatte aber Napoleon die Krone dem Papst aus der Hand gerissen, sich selber gekrönt und dann seine Feldzüge gemacht bis nach Russland. Er wollte das Römische Reich, das Europäische Reich unter seiner Macht vereinigt wissen. Aber dann kam die Völkerschlacht von Leipzig 1813, eine Katastrophe im nächsten Jahr. Das Parlament hat Napoleon auf die Seite getan und dann gab es kein römisches Reich mehr. Ist nicht. Europa war zerrissen, innerlich zerrissen, in viele Nationalstaaten aufgeteilt. Und diese innere Zerrissenheit wurde immer schlimmer, bis der Erste Weltkrieg ausbrach. Der erste, der schrecklichste Krieg der Weltgeschichte bis anhin, aus der Zerrissenheit Europas heraus. Mit etwa 20 oder über 20 Millionen Toten. Und nach dem Krieg war es nicht fertig. Das ging weiter und darum gab es einen zweiten Weltkrieg mit vielleicht 55 Millionen Toten. Beides Mal, das ging aus von Europa. Und dann war Europa am Boden zerstört und zerstückelt. Und dann kam Winston Churchill 1946 nach Zürich und hat an der Uni diesen Vortrag gehalten, Let Europe Arise. Lasst Europa aufstehen. Wir müssen eine Art Vereinigte Staaten von Europa schaffen. Der Weg ist einfach. Es braucht nicht mehr, als dass 300 oder 400 Millionen Männer und Frauen Recht statt Unrecht tun und Segen statt Fluch ernten. Und dann ging das los in den 50er Jahren, notabene 1957 mit den römischen Verträgen. Sechs Nationen haben sich angenähert und diese ganze Entwicklung über die europäische Gemeinschaft zur EU vereinigte Europa wieder bis heute zu einem Reich mit 27 Nationen. Aber das soll noch weitergehen. Was ist das? Nun, die Europavordenker haben das schon längst erklärt. Emil Luss hat in den 50er Jahren schon gesagt, Europa, die europäische Einheit brauchen wir nicht zu schaffen, sondern lediglich wiederherzustellen. Und Franz Blankert, einer unserer Staatssekretäre der letzten Jahre, hat gesagt, im Blick auf das neue Europa, ein heilig-römisches Reich europäischer Nation soll gezimmert werden. Das römische Reich kommt wieder herauf. Und das zeigt uns die Offenbarung sehr ausführlich. Und das sollte die Zeit sein, wenn Jesus Christus dann als Richter der Welt kommt. Aber die Offenbarung betont mit einem ganz besonderen Gericht für das Römische Reich, für Europa. Und das zeigt uns also, wie aktuell die Offenbarung gerade für uns Europäer ist. Nun könnte jemand einwenden, aber in Offenbarung 17 steht, das Tier war, ist nicht und wird aus dem Abgrund heraufsteigen. Aber zur Zeit, als Johannes das schrieb, da war ja noch das Römische Reich. Da existierte es ja noch. Wieso steht dort, war, ist nicht, wird heraufsteigen? Nun, das ist eine ironische Anspielung auf den Namen Gottes. Die Offenbarung zeigt, dass Europa sich in der Endzeit, in der letzten Phase, sich selber vergöttern wird. So wie römische Kaiser sich schon in der Vergangenheit als Götter zur Anbetung vorgestellt hatten. Nicht wahr? Wir haben gelesen in Offenbarung 1, Vers 4 über Gott, Johannes, den sieben Versammlungen, die in Asien sind. Gnade euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Das ist eine Umschreibung des Namens Yahweh, der Ewigseiende, der Unwandelbare. Eben der da war, der da ist und der da kommt. Nun, wenn das Römische Reich sich selber vergöttert, dann möchte es sein, eben wie Gott. Nun, von Gott heißt es, der da ist, der da war und der da kommt. Und von dem Römischen Reich heißt es, das Tier war, ist nicht. Was ist das für ein Gott, der plötzlich aufhört zu existieren? Gott ist Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Da kann man nicht aufhören, Gott zu sein. Übrigens auch der Herr Jesus, als er Mensch wurde, hat nie aufgehört, Gott zu sein. Er war Gott, er wurde Mensch und war so als Mensch Gott und Mensch in einer Person. Und er bleibt das für alle Ewigkeit. Aber das Tier war, ist nicht. Gut, aber dann steht, es wird heraufkommen. Der da kommt. Aber der Satz geht gleich weiter. Und aus dem Abgrund heraufkommen und ins Verderben gehen. Was ist das für ein Gott, der zwar kommt in der Zukunft, aber dann ins Verderben muss? Das ist also der Grund, warum eben die drei Phasen der römisch-europäischen Geschichte beschrieben wird, entsprechend den absolut genommenen Zeiten der Grammatik, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ja, also das zeigt diese große Aktualität. Und noch einen Punkt möchte ich herausheben. Das Tier sollte in der letzten Phase woher kommen? Aus dem Abgrund. Offenbarung 13 benutzt dort im Griechischen das Wort Abyssos. Und das Wort Abyssos ist in Römer 10 das Wort für das Totenreich. Und tatsächlich aus dem schrecklichsten Krieg der Weltgeschichte. Das war der Zweite Weltkrieg. Aus der Asche des Zweiten Weltkrieges kam das neue Europa hervor. Dieses Reich, das sich strikt weigert, Gott überhaupt in einer Verfassung zu erwähnen. Ein gottloses Reich. Und das auf dem Boden der Iyim, des Kontinentes, der so besonders bevorrechtigt war, um das Evangelium zu hören und um durch das Evangelium durch die Jahrhunderte hindurch geformt zu werden. Die europäische Kultur wurde geformt durch das Evangelium, ganz wesentlich. Gut, das waren so ein paar einleitende Worte. Auf dem Skript habe ich geschrieben, die Offenbarung ist das einzige durchwegs prophetische Buch des Neuen Testaments. In Kapitel 1 erscheint Christus in seiner Herrlichkeit als Richter und Herrscher der Welt. Darum fällt Johannes wie tot zu seinen Füßen. Johannes war der Jünger, der den Herrn Jesus am besten kannte. Darum nennt er sich in seinem Evangelium wiederholt der Jünger, den Jesus liebte. Alle Jünger wurden durch den Herrn geliebt, aber Johannes war sich der Liebe des Herrn auf ganz besondere Weise bewusst. Nicht wahr? Das sind zwei Dinge. Der Herr liebt uns alle, aber es ist nicht so, dass alle sich gleicherweise bewusst sind, wie der Herr uns liebt. Bei Johannes war das so. Er kannte den Herrn auf besondere Weise. Er schreibt in Johannes 1, Vers 14, wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Die Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das war damals, als er ein junger Mensch war. Wohl in ähnlichem Alter wie der Herr selber, um die 30 Jahre. Aber die Offenbarung schrieb er 60 Jahre später. Über 60 Jahre später. Ein alter Mann. Muss ich vorstellen, dieser Johannes, so ein 90-jähriger Greis, als Märtyrer, eben als Glaubenszeuge, leidender Glaubenszeuge auf der Insel Patmos. Und jetzt sieht er den Herrn als Richter. Und das ist so erschreckend. Anders als damals, als er kam in Gnade. Und er fällt zu Füßen wie tot. Aber der Herr sagt, legt seine rechte Hand auf ihn, 1 Vers 17, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Und dann gibt der Herr Jesus die Einteilung der Offenbarung. Schreibe nun, was du gesehen hast und was ist und was geschehen wird nach diesem. Drei Teile. Was du gesehen hast, das war eben gerade die Erscheinung des Herrn als Richter. Kapitel 1. Und dann, was ist, was geschehen wird nach diesem. Da kommen also noch zwei Teile zu Kapitel 1 hinzu. Wenn wir kurz vorausschauen, in Kapitel 4, Vers 1 beginnt es so. Nach den sieben Sendschreiben, sieben Briefe an diese sieben Gemeinden, die die Offenbarung erhalten sollten. Nach diesem sah ich und siehe, eine Tür war aufgetan in dem Himmel. Und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune mit mir reden, sprach, komm hier herauf und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Alsbald war ich im Geist und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Johannes wird in den Himmel entrückt und dann sollte er erfahren, Kapitel 4, Vers 1 am Schluss, ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Das ist der dritte Teil der Offenbarung. Ab Kapitel 4. Bis zum Schluss. Und dann bleibt noch der Zwischenteil. Was ist? Das sind die Kapitel zwischen 1 und 4. Folglich Kapitel 2 und 3. Die Sendschreiben. Aufgrund dieser Einteilung, die der Herr selber gibt, ist die weitere Einteilung auf dem Blatt erstellt, wo ich geschrieben habe, Struktur gemäß Offenbarung 1, Vers 19. Wir haben also drei Teile. Erstens, die Erscheinung des Menschensohnes, was du gesehen hast. Zweitens, die sieben Sendschreiben, Kapitel 2 und 3, was ist. Und schließlich drittens, die Zukunft ab der Entrückung. Da ist ein Schreibfehler, das sollte heißen 4 bis 22. Was geschehen wird nach diesem? Beginnen wir mit Teil 1, die Erscheinung des Menschensohnes. In den Versen 1 bis 3 wird zuerst das Wesen, die Übermittlung und die Wirkung der Offenbarung beschrieben. das Wesen. Offenbarung Jesu Christi. So heißt dieses Buch. Man sollte immer wieder zu Seite 3 gehen. Dort habe ich unter Besonderheiten ein paar Besonderheiten aus diesen unzähligen in diesem Buch herausgegriffen. Erstens, Offenbarung, griechisch Apokalypsis. Das bedeutet also ein Buch, in dem einst Verborgenes enthüllt wird. Also, wir lernen, die Offenbarung ist nicht ein unverständliches Buch, sondern gerade ein Buch, in dem einst Unverständliches verständlich gemacht wird, eben offenbart, enthüllt. Interessant, viele Christen sagen, das Buch ist verborgen. Aber das Buch sagt im ersten Wort Offenbarung, Enthüllung. Nein, hier wird uns gerade eben erklärt, was vorher nicht bekannt war. Und zwar besonders dieser Aspekt, die Propheten des Alten Testaments haben die Gemeinde Gottes und gerade auch die Bedeutung der Gemeinde Gottes in Verbindung mit Europa nicht gesehen. Sie haben zwar gesehen, dass das Evangelium wird besonders Europa erreichen, aber die Gemeinde als solches, das war ein Geheimnis. Das sagt ja der Apostel Paulus in Epheser 2 und 3. Die Gemeinde, der Leib Christi, war verborgen in früheren Generationen. Und erst jetzt hat Gott das seinen Aposteln geoffenbart. Und in der Offenbarung wird nun enthüllt eben diese Verbindung des Zeugnisses der Gemeinde hier auf Erden, gerade in Verbindung mit den Iyim, von der Türkei bis nach Spanien. Und dem ganzen Festland dahinter natürlich. Ja, aber wieso finden denn so viele, das Buch sei so verborgen? Ja, für wen ist das Buch geschrieben? Wir haben gelesen in Kapitel 1, Vers 1. Hat er es seinem Knecht Johannes gezeigt? Noch zuvor, welche Offenbarung Jesu Christi, welche Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Nicht um den Menschen zu zeigen, was bald geschehen muss. Die Welt wird dieses Buch nicht verstehen können. Denn es ist nicht für sie geschrieben. Ich mag mich noch gut erinnern, auf dem Gymnasium damals, vor einigen Jahrzehnten, nicht wahr, heute kann ich so von früher sprechen. Und da hat mir ein Mitschüler gesagt, du, also die Bibel, da kommt doch keiner draus. Ich habe die Offenbarung begonnen zu lesen. Habe ich gesagt, das ist auch nicht für dich geschrieben. Du musst das Johannesevangelium lesen. Denn in Johannes 20, Vers 30 steht, dass diese Dinge geschrieben sind, damit man erkennen kann, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und dass man durch den Glauben an ihn ewiges Leben hat. Also er soll das Johannesevangelium lesen, nicht die Offenbarung. Aber es steht hier auch nicht, um den Kindern Gottes zu zeigen, was bald geschehen wird. Nein, es steht, um seinen Knechten zu zeigen. Ja, jedes Kind Gottes ist ein Knecht Gottes. Schön, wenn es so wäre. Knecht oder sogar Sklave, Doulos, bedeutet jemand, der dem Herrn dient, in Hingabe, der für ihn leben will und nicht für sich selbst. Also im Sinn von 2. Korinther 5, dass einer für alle gestorben ist, damit wir nicht mehr für uns selbst leben, sondern für den, der gestorben und auferstanden ist. Also für die, die dem Herrn gehorchen wollen, für die ist die Offenbarung geschrieben. Und wenn man eben Dinge in der Bibel sieht und denkt, nein, das möchte ich jetzt nicht umsetzen, dann ist das Buch nicht für solche reserviert. Für seine Knechte. Und auch nochmals, wie gesagt, und seinem Knecht Johannes, auch nicht seinem Apostel, seinem Knecht Johannes. Also für solche, die dem Herrn dienen wollen, für ihn da sein wollen. Nun wird weiter erklärt, welches die Wirkung dieses Buches ist. Die Leser Hörer sowie die, die es bewahren, sind glückselig. 1 Vers 3. Glückselig, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung. Früher war das nicht so selbstverständlich, dass man lesen konnte. Das war eine Minderheit. Und deshalb war es auch besonders wichtig, dass 1. Timotheus 4 umgesetzt wurde, wo Paulus Timotheus sagt, halte an mit dem Vorlesen. Der Gemeinde muss man nicht nur die Bibel erklären und auslegen, sondern auch einfach vorlesen. Und so sagt das Wort Gottes, glückselig, der da liest und die da hören. Also auch Analphabeten werden gesegnet durch die Offenbarung. Sie können das zwar nicht lesen, aber sie können hören. Und weiter wird gesagt, und die es bewahren. Ich habe auf dem Skript hinzugefügt, 22,7, dort wird dieses glückselig nochmals wiederholt. Also zweimal wird betont in diesem Buch, dass man unter den besonderen Segen Gottes kommt, wenn man dieses Buch liest, von ihm hört und es bewahrt. Also auch praktisch umsetzt, das heißt bewahren. Übrigens, in der Offenbarung findet man 7-mal dieses Wort glückselig, Makarios. Ich habe hier alle Stellen aufgeführt, von Kapitel 1 bis 22. Also diese Glückseligkeit wird in diesem Buch besonders hoch geschrieben. Weiter wird erklärt, hat er es seinem Knecht Johannes gezeigt. Für gezeigt steht da im Griechischen das Wort semaino. Das bedeutet bezeichnen, durch Zeichen kundtun. Also das macht deutlich, dass in der Offenbarung eine besonders symbolische Sprache verwendet wird. Da werden Dinge durch Zeichen symbolisch vermittelt. Ja, und dann haben wir bereits gesehen, der Auslegungsschlüssel, Offenbarung 1, 19, die drei Teile. Das muss man sich so im Gedächtnis festhalten. Kapitel 1, was du gesehen hast. 2 und 3, was ist. Und Kapitel 4 bis zum Schluss, was geschehen wird nach diesem. Es ist nämlich so, in Kapitel 2 und 3, in den 7 Sendschreiben, da finden wir durch Zeichen kundgetan, also in Symbolsprache dargelegt, die ganze Kirchengeschichte von den Tagen der Apostel bis zur Entrückung. Wir haben das heute Morgen ein bisschen repetiert im Zusammenhang mit der Romreise, Apostelgeschichte 27, die auch symbolisch die ganze Kirchengeschichte darstellt und erstaunliche Parallelen aufweist zu den 7 Sendschreiben. Und ich habe an einem früheren Bibelstudentag besonders Kapitel 2 und 3 behandelt. Man kann also die CD bei Nehemia erwerben, Roger Liby, die 7 Sendschreiben. Da haben wir das im Zusammenhang mit der Kirchengeschichte ausführlich behandelt. Das ist eben die gegenwärtige Epoche. Und dann kommt Kapitel 4, Vers 1. Johannes wird zuerst entrückt in den Himmel. Und danach kommen die Gerichte über die Erde. Und wir werden gleich noch sehen, dass diese Entrückung von Johannes gleichzeitig ein Zeichen ist, durch Zeichen kundgetan, dafür, dass eben an dieser Stelle die Gemeinde entrückt werden wird in den Himmel. Aber gehen wir zurück zu Teil 1. Jetzt haben wir gesehen, Wesen, Übermittlung und Wirkung der Offenbarung, Verse 1, 1 bis 3. Dann kommt der Segensgruß von dem dreieinen Gott an die 7 Gemeinden, Verse 4 bis 6. Und da wird auch erklärt, wer die sind, die zu den Gemeinden gehören. Ich lese diesen wunderbaren Satz 5b. Dem, der uns liebt. Eine Anbetung, nicht wahr? Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern seinem Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Also die Gemeinde, das ist ein Priestervolk. Hat uns gemacht zu Priestern. Jeder Gläubige ist ein Priester. Und weiter zu einem Königtum. Also in den Augen Gottes sind alle Gläubigen, die zur Gemeinde gehören, sind Könige. Aber heute Morgen haben wir doch das gesehen. Paulus macht den Korinthern in 1. Korinther 4, Vers 8 den Vorwurf, dass sie schon jetzt herrschen wollten. Aber die Gemeinde hat keinen Auftrag, jetzt zu herrschen. Jetzt hat sie den Auftrag, als Leuchter, als siebenarmige Leuchter in einer dunklen Welt Gottes Licht, das Evangelium zu verbreiten. Jede Ortsgemeinde ist ein goldener, siebenarmiger Leuchter, der das Licht Gottes verbreiten soll. Nicht herrschen, aber leuchten. Das Herrschen kommt erst in der Zukunft, aber Könige sind wir nichtsdestotrotz schon jetzt. Ist ja schon etwas Wunderbares. Es gab eine Zeit, da wusste ich nicht, dass ich ein König bin. Aber jetzt ist klar, wir sind Könige und Priester. Könige, die noch nicht herrschen, das sind also Leute, die so ähnlich wie Diplomaten sind. Die herrschen auch nicht in einem fremden Land, obwohl sie einen sehr würdigen Status haben. Aber sie sollen in dem fremden Land zeigen, wie herrlich das Land ist, von dem sie herkommen. Ja? Ein amerikanischer Botschafter muss zeigen, wie wunderbar es ist, Amerikaner zu sein. Diese Freiheit und diese christlichen Werte, auf denen Amerika aufgebaut worden ist. Ja, dafür kann man als Diplomat hinstehen. Und als Schweizer Diplomat in einem fremden Land hat man auch einiges zu sagen, wie wunderbar es ist, ein Schweizer zu sein. Zu einem Land zu gehören, das eine Verfassung hat, das sogar beginnt mit im Namen Gottes des Allmächtigen. Das ist grandios, ja? Da kann man solche schweizerischen Werte vermitteln. Aber jetzt als Könige, die zu diesem himmlischen Volk gehören, der Gemeinde, da sollen wir vermitteln, wie wunderbar der Himmel ist. Und wenn wir diese himmlische Gesinnung schon heute auf Erden eben als dieses Licht verbreiten, und zwar nicht nur persönlich, sondern hier geht es ja, jede Ortsgemeinde ist ein siebenarmiger goldener Leuchter, eine Menorah, sollen wir dieses göttliche Licht verbreiten. Das Licht des Evangeliums. Und dann nach dem Segensgruß wird der Fokus 1 gerichtet auf die Wiederkunft Jesu in Macht und Herrlichkeit. 1 Vers 7. Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die ihn durchstochen haben. Und wehklagen werden seinetwegen alle Stämme des Landes. Ja, Amen. Und von dieser Wiederkunft Christi in Macht und Herrlichkeit spricht die Offenbarung ganz besonders. Und dann Fokus 2 im nächsten Vers. Gott ist der Herr der Geschichte. Ich bin das Alpha und das Omega. Das ist der erste und der letzte Buchstabe des griechischen Alphabets. Spricht der Herr Gott, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Er ist der, der das erste Wort gesprochen hat und dann entstand die Welt. Und er ist es auch, der das letzte Wort sprechen wird und dann wird diese Welt vergehen. Es geht in der Offenbarung um diesen Gott, der einen Totalanspruch hat auf diese Welt und auch die ganze Geschichte in seiner Hand hat. Und zwar in allen Zeiten, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und dann in den Versen 9 bis 11 erklärt Johannes, wie er die Offenbarung bekommen hat an einem Sonntag. Nicht wahr? Er sagt, ich war am Tag des Herrn im Geist. Vers 10. Ja, aber der Tag des Herrn, das ist doch der Tag des Gerichts, schon im Alten Testament. Zephania 1. Der Tag des Herrn. Ein Tag des Schreckens und des Wolkendunkels. Nein, das ist nicht das Gleiche. Dieser Tag des Herrn wird auch im Neuen Testament erwähnt. Hemera Kyriou, Tag des Herrn in 2. Petrus 3 und vielen 1. Thessalonicher 5 und vielen anderen Stellen wird dieser Tag des Gerichts erwähnt. Aber hier haben wir einen anderen Ausdruck. Hier steht wörtlich der dem Herrn gehörende Tag. Kyriake Hemera. Der dem Herrn gehörende Tag. Und das ist zu belegen seit der frühesten christlichen Literatur aus dem Ende 1. Jahrhundert, Anfang 2. Jahrhundert. Der dem Herrn gehörende Tag war die Bezeichnung für den ersten Tag der Woche. Für den Tag, nicht den Tag der Sonne, sondern den Tag der Auferstehung des Herrn Jesus. Das ist der dem Herrn gehörige Tag. Das ist der Tag des Sieges, wo der Herr Jesus aus den Toten auferweckt ist. Und hier in Offenbarung 1 erscheint der Herr Jesus und er betont in Vers 18, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Das ist der Tag des Sieges. Der Tag des Herrn oder wörtlich der dem Herrn gehörende Tag. Italienisch Domenica. Das ist eben der Herrentag von Dominus, Herr. Alle Tage sind dem Herrn geweiht, aber ein Tag soll ihm ganz besonders geweiht werden für Gottesdienst und so weiter. Das ist eben der Tag, an dem wir ganz besonders denken an die Auferstehung des Herrn Jesus. Das ist übrigens der einzige Festtag im Neuen Testament, den die Bibel für die Gemeinde nennt. Ich meine, im Laufe der Kirchengeschichte hat man viele Festtage eingerichtet, aber von der Bibel her gibt es nur den Herrentag. Übrigens, eben kein verschobener Sabbat. Der Sabbat ist der Feiertag für das irdische Volk Israel. Und man hat die Woche begonnen, am ersten Tag, ist durch die Woche hindurchgegangen. Und der letzte Tag, den man immer im Auge hatte, das war dann Yom Shabbat. Der Tag der Ruhe. Und so war Israel auf die Zukunft ausgerichtet. Eines Tages wird der Messias kommen und er wird uns zur Ruhe bringen. Und er wird das Problem der Sünde lösen, die Sünde abschaffen durch sein Opfer. Das hatten die Propheten schon angekündigt. Aber die Gemeinde ist das himmlische Volk, das geht aus der Erfüllung heraus in die Woche. Und darum der erste Tag der Woche, das ist der Herrentag, wo wir wissen, der Herr ist auferstanden. Und darum, die Zukunft gehört uns. Alles, was kommen wird, ist eigentlich eine Folge aus dem bereits vollbrachten Werk des Herrn Jesus. Und so geht man natürlich in einer ganz anderen Gesinnung in die Woche hinein. Der erste Tag der Woche ist der Ausgang aus der Vollendung hin in das Alltagswerk. Also nicht ein verschobener Sabbat, sondern etwas ganz anderes. Übrigens, wo kommt der erste Sonntag in der Bibel vor? Ja, die Bibel beginnt mit dem Sonntag. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und dann die Erde wüst und leer. Und Gott sprach, es werde Licht. Und dann wird gesagt, es war Abend und es war Morgen, erster Tag. Yom Echad, das ist der Sonntag. Und dann kommt Yom Sheni, Yom Shlishi, Revi'i, Chamishi, Shishi und dann Yom Shabbat. Der siebte Tag ist der Shabbat. Aber die Bibel beginnt, also die Welt wurde erschaffen aus dem Nichts am Tag des Herrn. Und dieser Tag des Herrn sollte dann auch der Tag des Sieges werden im Neuen Testament. Und darum an diesem Tag, wo eigentlich Johannes so gerne mit den Erlösten zusammen in Ephesus in der Gemeinde zusammengekommen wäre, zum Brotbrechen. Er war verbannt auf Patmos und dann erscheint ihm der Herr. Und das ist das, was schon viele Missionare, die als Pioniere wirken mussten, und das war bei ihnen nicht wie Hebräer 10, dass wie es bei etlichen Sitte ist, die Zusammenkünfte versäumen. Nein, in ihrem Pioniergebiet hatten sie noch keine Gemeinde. Aber der Herr kann dann in solchen Situationen eben diese Lücke ausfüllen. Und so ist der Herr in Herrlichkeit dem Johannes erschienen und hat ihn so ermutigt. Und es wurde ein Tag der Anbetung. Johannes fällt wie tot zu seinen Füßen. Der Herr ist da und er hat die ganze Welt in der Hand. Er ist der Sieger und er wird das letzte Wort über diese Welt sprechen. Und so haben wir also diese herrliche Beschreibung des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit in den Versen 12 bis 20. Und da erklärt der Jesus auch, wie man die Offenbarung einteilen muss, so dass man sie gut versteht. So, das wäre in der Übersicht Kapitel 1. Und dann kommen die 7 Sendschreiben. Weil wir das eben schon ausführlich behandelt haben, möchte ich nur kurz erwähnen, Ephesus beschreibt prophetisch die nicht verfolgte Gemeinde mit erkaltetem Herzen am Ende der apostolischen Zeit. Da ist ein Schreibfehler, das wäre also Kapitel 2, Verse 1 bis 7. Ephesus hat die erste Liebe verlassen. Aber sonst ist äußerlich noch so vieles ganz gut. Smyrna ist die Gemeinde, die aufgerufen wird, in der Drangsal auszuharren, treu zu sein bis in den Tod. Das ist die verfolgte Gemeinde vom 1. bis zum 4. Jahrhundert. Dann kommt Pergamus, die Kirche ab der Zeit der konstantinischen Wende, eben anfangs des 4. Jahrhunderts, 313, als schließlich die christliche Kirche zur Staatskirche wurde. Der christliche Glaube zur Staatsreligion. Dann Thyatira, das beschreibt die Zeit der Papstkirche von Rom ab 440 nach Christus, als Papst Leo I. den Oberanspruch erhob über alle Bischöfe der Welt. Dann Sardes beschreibt die Zeit der Reformation ab dem 31. Oktober 1517, Veröffentlichung der 95 Thesen von Luther, aber auch der Niedergang wird in Sardes beschrieben. Philadelphia, Bruderliebe zu Deutsch, beschreibt die Erweckungsbewegung im 18. und 19. Jahrhundert, aus der die Freikirchen entstanden. Und schließlich Laodicea, die Volksgerechte, die es allen recht machen will. Das ist die Epoche des geistlichen Zerfalls der Gemeinden aus der Erweckungsbewegung des 18. und 19. Jahrhunderts. Diese Gemeinde hat das Gefühl, sie sei reich. Und in Wirklichkeit ist sie arm, jämmerlich, blind und bloß. Und sie kamen zusammen in Laodicea und sie meinten, der Herr sei in ihrer Mitte. Da kann man noch lange zitieren. Matthäus 18, Vers 20. Wo 2 oder 3 versammelt sind zu meinem Namen hin, da bin ich in ihrer Mitte. Aber der Herr war nicht mal da. Der Herr sagt nämlich in Offenbarung 3, Vers 20. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Der Herr war draußen. Und so endet die Kirchengeschichte. Das Eindrückliche ist die Reihenfolge. Genau so, Ephesus, Smyrna, Pergamus und so weiter, entspricht in der Reihenfolge effektiv 7 Epochen der Kirchengeschichte. Und schon als Teenager habe ich mir die Frage gestellt, als ich zum ersten Mal einen Kommentar gelesen hatte über die prophetische Bedeutung dieser Kapitel. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass man diese 7 Sendschreiben korrekt anordnen kann? Ich weiß, es hätte ja sein können, es beginnt mit Sardes und dann kommt Ephesus. Oder beginnen wir mit Laodicea und dann kommt Thyatira. Oder nein, mit Laodicea und dann kommt Ephesus. Oder nein, Laodicea und dann kommt gleich Philadelphia. Das kann man berechnen mit Fakultät. Also 7 Fakultät, das ist 1 mal 2 mal 3 mal 4 mal 5 mal 6 mal 7. Nicht wahr, wenn Hans und Fritz auf 2 Stühlen nebeneinander sitzen. Wie viele Möglichkeiten gibt es, sie anzuordnen? Ja, Hans hier, Fritz dort oder Fritz da und Hans dort. 1 mal 2, das ist 2 Fakultät. Wenn es 3 Jungs sind, die zusammensitzen, dann gibt es schon mehr Möglichkeiten. Nicht wahr? Fritz da, Hans hier und dann noch Thomas. Und das ist dann 1 mal 2 mal 3, also 6 Möglichkeiten gibt es. Und jetzt steigt das, 1 mal 2 mal 3 mal 4 mal 5 mal 6 mal 7, gibt 5040. Das heißt, es gibt 5039 falsche Möglichkeiten, aber nur die richtige Möglichkeit ist hier. Nur schon mal von der Reihenfolge, abgesehen dann noch von den Details in den Sendschreiben, die eben durch Zeichen die Kirchengeschichte darstellen. Das ist wunderbar, das zu sehen. Also, aber wir springen jetzt weiter zum dritten Teil. Die Zukunft ab der Entrückung. Kapitel 4, Vers 1 und folgende. Wir haben schon gesehen, Johannes wird entrückt. Er hört die Stimme wie eine Posaune. Komm hier herauf und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Johannes geht in den Himmel. Und wo findet er sich wieder? Im Herzen des Himmels. Wo ist das Herz des Himmels? Nun, in Hebräer 11 heißt es von den Patriarchen, dass sie ein himmlisches Vaterland erwarteten. Also die Bibel spricht über den Himmel als ein himmlisches Vaterland. Und dann spricht die Bibel weiter von einer wunderbaren Stadt, die schon erwartet wurde von Abraham, Isaac und Jakob, auch Hebräer 11. Das ist das himmlische Jerusalem. Gottes Stadt im Himmel, die er bereitet hat. Er ist der Schöpfer und Baumeister, sagt Hebräer 11. Und in Hebräer 12 wird diese Stadt genannt, das himmlische Jerusalem. Weiter spricht die Bibel über einen Tempel im Himmel. Hebräer 11, Vers 19. Und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet. Ja, da lesen wir über einen Tempel im Himmel. Ja gut, aber jetzt, wo kommt Johannes hin? Ja, er sieht den Thron Gottes, haben wir gelesen in Kapitel 4, Vers 2. Wo ist der Thron? Ja, da, wo die Bundeslade ist. Denn die Bundeslade gehörte ja als Fußschemel zum Thron Gottes. Gott thronte zwischen den Cherubim im Tempel und schon in der Stiftshütte, im Allerheiligsten. Psalm 80, der du thronst zwischen den Cherubim, strahle hervor. Das ist Gottes Thron. Und damit, Johannes geht also in den Himmel und er findet sich wieder im Allerheiligsten. Da sieht er Gott auf seinem Thron. Und das ist etwas sehr Tröstliches. Johannes war verfolgt, auf der Insel Patmos verbannt. Und dann wird er entrückt in den Himmel und er sieht Gottes Thron. Es gibt ein Lied, ein altes Lied, das heißt: Gott ist noch auf dem Plan und alles ist ihm untertan. Und so sieht Johannes den Thron Gottes. Gott thront im Allerheiligsten im Himmel über seine ganze Schöpfung. Alles ist ihm unterworfen. Und auch wenn die Menschen hier auf Erden gegen ihn toben, nun, die ganze Welt tobt heute gegen Gott und beschließt Dinge, die gegen Gott und sein Wort sind und gegen sein irdisches Volk Israel sind, nicht wahr? Die ganze Welt tobt dagegen, aber in Jesaja 10 steht, beschließt einen Ratschluss und er soll zunichte werden. An die Völker gerichtet. Die Menschen, die Völker können beschließen, was sie wollen. Gott ist noch auf dem Plan und alles ist ihm untertan. Und da sieht er diesen Thron. Ich habe unter Besonderheiten vermerkt, bei Punkt 13, 40 Mal wird in der Offenbarung der Thron, Thronos, griechisch, Gottes erwähnt. Ab Kapitel 1, Vers 4, über 3, 21, da gleich zweimal, bis Kapitel 22. 40 Mal wird der Thron Gottes erwähnt. In diesem Buch, das wirklich den letzten Aufstand der Menschheit gegen Gott beschreibt, aber Gott steht souverän über allem sein Thron steht. 40 Mal. Thronos. Und dann lese ich ein bisschen weiter. Und der da saß, war von Ansehen gleich einem Jaspisstein und einem Sardis, und ein Regenbogen war rings um den Thron. Von Ansehen gleich einem Smaragd. Und rings um den Thron waren 24 Throne, und auf den Thronen saßen 24 Älteste, bekleidet mit weißen Kleidern, und auf ihren Häuptern goldene Kronen. Er sieht 24 Throne, wo Könige drauf sitzen, rund um den Thron Gottes. Wer sind diese 24 Ältesten? Ja, wie gesagt, diese Ältesten sind Könige. Sie sitzen auf Thronen und sie tragen goldene Kronen. Das sind Könige. Aber sie haben weiße Kleider. Das sind Priestergewänder. Weiße, lange Gewänder. Das sind Priester und Könige. Oh, interessant. Von Priestern und Königen haben wir schon mal was gelesen in der Offenbarung, nicht wahr? In Kapitel 1, Vers 5, dem, der uns liebt und uns gemacht hat zu einem König, zu Priestern und seinem Königtum. Das ist die Gemeinde. Ja, vielleicht sind das die Entschlafenen, die schon heimgegangenen Gläubigen. Aber Johannes kannte das natürlich vom Tempel hier. Die 24 Ältesten, das waren die 24 Führer der 24 Priesterklassen. Die ganze Priesterschaft Israels war ja eingeteilt in 24 Klassen. So hat das David nach Gottes Plan, 1. Chroniker 24, kann man sich gut merken, die 24 Priesterklassen, 1. Chroniker 24, hat er sie so eingeteilt. Und das funktionierte in der Praxis in Jerusalem so. Immer eine Abteilung musste eine Woche Dienst ausführen, von Schabbat bis Schabbat. Dann kann sie wieder nach Hause gehen. Wir kennen die Geschichte von Zacharias in Lukas 1. Der war aus der 8. Abteilung. Das ist die von Abia. Und da hat er Dienst im Tempel von Schabbat bis Schabbat. Und da kam dann die Botschaft, Elisabeth wird deinen Sohn gebären. Johannes, den Täufer. Ja, und dann ging er wieder nach Hause. Und danach wurde Elisabeth, obwohl sie so alt war, schwanger. Ja, und 24 Wochen ging das also so, aber das Jahr ist ein bisschen länger, ja. Da mussten eben wieder die erste Abteilung wieder kommen. Und so kommt man auf 48 Arbeitswochen. Aber das Jahr ist noch ein bisschen länger. Kein Problem. Es gab ja drei Feste, wo alle Israeliten nach Jerusalem kommen mussten. Dreimal, sagt die Tora, sollen alle Männlichen vor meinem Angesicht erscheinen. Das war an Pessach, Passafest, Shavuot, das Pfingstfest im Juni, und Sukkot, das Laubhüttenfest im Herbst. Und während dieser Zeit mussten alle 24 Priesterklassen erscheinen, weil so viele Leute da waren. Ich war bei Passawoche, musste man 250.000 Lämmer schlachten. Zur Zeit Jesu. Da floss 1 Million Blut, denn ein einjähriges Lamm hat etwa 4 Liter Blut. Und die waren organisiert, nicht wahr? Die standen in Reihen. Ein Priester Schächtungsschnitt, nächster Priester nimmt das Blut auf mit der Schale, mit der Opferschale, gibt es dem nächsten weiter, und dann nächstes Lamm, und eine Logistik. Da waren Tausende von Priester, konnten für diesen Dienst eingesetzt werden. Die waren nötig. Aber eines ist klar. Johannes wusste, wenn alle 24 Ältesten beieinander waren, dann war das ganze Volk da im Tempel. Nicht nur ein Teil. Also, Johannes kommt in den Himmel. Das Ganze ist ja durch Zeichen kundgetan. Er sieht die 24 Ältesten, die Priester, Häupter, das ganze Volk ist da. Keiner fehlt. Die ganze Gemeinde im Himmel. Ja, aber die Gerichte sind ja noch nicht gekommen, die große Drangsal. Nein, ist auch nicht nötig. Die Gemeinde sollte vorher gehen. Das ist ein ganz grandioser Beweis dafür, dass die Entrückung der Gemeinde vor den Gerichten der Offenbarung stattfinden soll. Und das ist genau das, was in diesem Negro Spiritual, when the saints go marching in, wenn die Heiligen einmarschieren, dann let me be in that number, dann lass mich mit unter ihrer Zahl sein. Das ist dieses Ereignis, das eben durch Zeichen kundgetan wird. Johannes wird in den Himmel entrückt. Ihr hört eine Stimme wie die einer Posaune. Nun, 1. Korinther 15, 51 sagt, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. In einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune. Denn Posaunen wird es. Und so weiter. Eine Stimme wie die einer Posaune. Ja? Und er geht in den Himmel und sieht sie, die 24 Priester, Könige. Das ganze Volk ist da. Und dann lesen wir noch ein bisschen weiter. Es ist ja nur eine Einführung in die Offenbarung heute. Also wir können nicht jeden Vers kommentieren. Aber einige Einzelverse möchte ich kommentieren. Vers 5. Und aus dem Thron gehen hervor Blitze und Stimmen und Donner. Und sieben Feuerfackeln brannten vor dem Thron, welche die sieben Geister Gottes sind. Da sieht er den siebenarmigen goldenen Leuchter im Himmel. Das sind die sieben Feuerfackeln vor dem Thron. Ich war jetzt ist er im Heiligen. Vorher war er im Allerheiligsten, hat den Thron Gottes gesehen. Und die 24 Throne rundherum. Und jetzt sieht er auch da diese sieben Feuerfackeln, die vor dem Thron im Heiligen brennen. Und da wird gleich erklärt, diese sieben Feuerfackeln bedeuten die sieben Geister Gottes. Der Heilige Geist wird ja in Jesaja 11, Vers 2 mit sieben Namen bezeichnet. Also das ist der Heilige Geist in seiner ganzen Fülle, seiner Entfaltung. Und darum die sieben Geister Gottes. Wir hatten ja schon in der Begrüßung, Johannes Offenbarung 1, Vers 4, Gnade euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Das bezieht sich jetzt hier auf den Vater. Besonders. Und dann heißt es, und von den sieben Geistern, die vor seinem Throne sind, das ist der Heilige Geist in seiner Fülle, und von Jesus Christus, welcher der treue Zeuge ist. Also, der siebenarmige Leuchter, und hier wird gleich erklärt, was diese sieben Flammen bedeuten. Vers 6, und vor dem Thron wie ein gläsernes Meer, gleich Kristall. Und inmitten des Thrones und um den Thron her vier lebendige Wesen voller Augen vorn und hinten. Und das erste lebendige Wesen war gleich einem Löwen, das zweite lebendige Wesen gleich einem Kalb und das dritte lebendige Wesen hatte das Angesicht wie eines Menschen und das vierte lebendige Wesen war gleich einem fliegenden Adler. Nun, wie ein gläsernes Meer. Gibt's im Himmel einen Ozean? Nein. Hier geht es ja um den Tempel, nicht wahr? Wir haben gesehen diese Priester, wir haben gesehen diese sieben Feuerfackeln und den Thron Gottes. Und jetzt das Meer. In 1. Könige 7, Vers 2 wird doch das große, gigantische Waschbecken für die Priester, gerade vor dem Tempelhaus, wird genannt das Meer. Weil das hebräische Wort Yam bedeutet See, Meer und Becken. Das ist einfach so. Yam bedeutet das. Also das ist dieses eherne Meer, wie das war beim Salomo-Tempel. Also jetzt sieht er da im Vorhof, vor dem Thron, ja in einer Linie zum Allerheiligsten, sieht er dieses Waschbecken da vorne, da draußen. Wie ein gläsernes. Es ist nicht aus Glas, aber nicht wahr, es war ja aus Kupfer. Ehren meint im Alten Testament Kupfererz, als Legierung Bronze. Mose hatte ja schon das Waschbecken bei der Stiftshütte hergestellt aus den Bronzespiegeln der Frauen. Ich glaube, wenn man Bronze ganz blank produziert, dann kann man das benutzen wie ein Spiegel und sich darin sehen. Aber es ist natürlich nicht so grandios wie Spiegel von heute. Ein gläserner Spiegel, das ist schon noch spiegelglatter. Aber eben dieses Meer im Himmel ist so perfekt, dass er sagt, wie ein gläsernes Meer. Also so spiegelblank. Und dann sind wir wieder im Allerheiligsten und sehen um den Thron her vier lebendige Wesen. In Hesekiel 1 und folgenden werden die vier Cherubim-Engel, die um den Thron Gottes her sind, werden genannt lebendige Wesen. Vier lebendige Wesen. Und sie tragen eben Gesichter, die symbolische Bedeutung haben, wie ein Löwe, drückt aus, Gott regiert majestätisch. Und wie ein Kalb, in Hesekiel 1 steht dort dafür das Wort Schor, das ist der Stier. Schor wird aber auch gerade gebraucht in 5. Mose 22, du sollst dem Ochsen, der da drischt, das Maul nicht verbinden, ist Schor. Das ist also der arbeitende Ochse speziell. Und der unermüdlich arbeitet und darum eben belohnt werden soll für seine Arbeit, darum darf er beim Dreschen fressen. Nun, hier dieses Kalb, dieser Ochse spricht davon, wie Gott sein Werk bis zu Ende führt. Mit Ausdauer. Und das können wir in der Offenbarung natürlich alles auch auf das Gericht beziehen. Es wird majestätisch sein, wie ein Löwe. Es wird ausdauernd sein, bis zum Schluss, bis es dann heißt, es ist geschehen. Und drittens, wie eines Menschen Angesicht. Die komplexeste materielle Struktur des gesamten Universums ist unser Gehirn. Das übertrifft in der Leistung alle Supercomputer der Welt. Ich will das jetzt nicht weiter ausführen, aber es ist ein grandioses Thema. Und darum, eines Menschen Angesicht, das spricht von Intelligenz und Planung. Und übrigens, gerade da vorne ist ja der Frontallappen des Gehirns, wo Planung, Motivation und so weiter, Unterscheidungsvermögen lokalisiert ist. Wie eines Menschen Angesicht, das heißt, Gottes Handeln ist intelligent in allem, was er tut und weise. Und dann ein viertes lebendiges Wesen war gleich einem fliegenden Adler. Der Adler auch erhaben, aber dazu schnell. Pfeilschnell, ja. Und so kann Gott eben seine Pläne, wenn die Zeit gekommen ist, in Eile und erhabener Geschwindigkeit durchführen. Weiter wird dann gesagt, dass diese vier Cherubim Tag und Nacht nicht aufhören zu sagen, heilig, 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 Herr Gott Allmächtiger, der da war und der da ist und der da kommt. Vers 8. Und dann wird erklärt, wenn diese Cherubim Gott anbeten, dann stimmen die 24 Ältesten in ihre Anbetung mit ein. Sie fallen nieder vor Gott, beten ihn an und sie sagen in Vers 11, du bist würdig, o unser Herr und unser Gott, zu nehmen die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht. Denn du hast alle Dinge erschaffen und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Hier wird Gott angebetet als der Schöpfer. Also das ist wichtig, dass wir in unseren Gemeindeliederbüchern auch Lieder haben, wo Gott als Schöpfer angebetet wird. Richtig, das bewahrt uns auch davor, vor diesem falschen Denken, dass irgendwie die Natur etwas Minderwertiges wäre. Wenn wir Gott anbeten als Schöpfer, dann wissen wir, seine guten Gaben auf Erden in dieser Schöpfung zu schätzen und auch richtig aus seiner Hand anzunehmen. Dann kommt Kapitel 5, aber das ist immer noch die gleiche Szene. Nicht wahr? Wir müssen immer wieder denken, die Kapiteleinteilung gab es ja früher nicht. Das ist nur eine Hilfe, um sich zu orientieren. Also gleich geht es weiter. Und ich sah in der Rechte dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch beschrieben, inwendig und auswendig mit 7 Siegeln versiegelt. Also er sieht Gott auf dem Thron. Wer ist das? Ist das der Vater, der Sohn, der Heilige Geist? Das wollen wir nach der Pause beantworten. Wir wollen weiterfahren. Wir haben uns noch die Frage gestellt vor der Pause. Wer ist der eine auf dem Thron im Himmel? Nun, die Antwort ist ganz einfach. Es ist Gott. Aber der ewige Gott ist grundsätzlich unsichtbar. In 1. Timotheus 6, Vers 16 wird uns erklärt, dass Gott ein unzugängliches Licht bewohnt, den keiner der Menschen je gesehen hat, noch sehen kann. Gott kann in seiner Gottheit von Geschöpfen nicht gesehen werden. Und trotzdem wollte Gott sich offenbaren. Gott hat sich geoffenbart durch die Werke der Schöpfung. Römer 1, Vers 20 macht das deutlich. Gottes Existenz ist erkennbar, sein unsichtbares Wesen durch die Werke der Schöpfung. Und wir finden weiter im Alten Testament mehrere Stellen, wo Gott gesehen wurde von Menschen. Und das, obwohl Gott zu Mose gesagt hatte, 2. Mose 30, dass kein Mensch kann Gott sehen und leben. Aber trotzdem, die Eltern von Gideon, Richter 7, haben Gott gesehen, aber sie sind nicht gestorben. Gott konnte eine Gestalt annehmen, die für den Menschen erträglich war. Und oft wird Gott so, wenn er so erscheint, genannt der Engel des Herrn. Malach Adonai, das heißt der Gesandte des Herrn, nicht ein Engel in unserem Sinn. Sondern der Gesandte des Herrn. Aber erste Stelle, wo er so genannt wird, 1. Mose 16, macht deutlich, dass der Gesandte des Herrn der Herr selber ist. Jahwe, der Ewigseiende. Und Hagar sagt, du bist ein Gott, der sich schauen lässt. Eben, Gott hat eine Gestalt angenommen und er erschien wie ein Mensch. Es war auch Gott, der Abraham erschien. Zusammen mit 2 Engeln. Und Abraham meinte, das waren 3 Fremdlinge. Und so haben etliche eben im Alten Testament Engel beherbergt und bei Abraham eben sogar der Herr wurde beherbergt. Und nun ist es so, der Herr Jesus wird in Hebräer 1 genannt, die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit. 1, Vers 3. Es gibt die Übersetzung, der Abglanz seiner Herrlichkeit. Das ist aber zu schwach. Apaugasma heißt im Griechischen Ausstrahlung. Also Gott offenbart seine Herrlichkeit durch seinen Sohn. Und darum wird auch der Herr Jesus in Kolosser 1, Vers 15 genannt, welcher das Bild des unsichtbaren Gottes ist. Und so war also die Gotteserscheinung im Alten Testament immer eine Erscheinung durch den Sohn. In einer erträglichen Gestalt. Und schließlich wurde Gott Mensch. Aber nicht der Vater wurde Mensch, nicht der Heilige Geist, sondern der Sohn. Weil Gott sich immer durch den Sohn offenbart. Und darum sagt der Herr Jesus in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und danach sagt er zu Thomas, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Also, der Jesus offenbart Gott. Und so ist die Antwort. Wer ist da auf dem Thron in Offenbarung 4? Es ist Gott, der Schöpfer. Geoffenbart im Sohn. Aber es geht um den dreieinen Gott. Vater, Sohn und Heiliger Geist, geoffenbart im Sohn. Gott zeigt sich immer durch den Sohn. Darum steht auch in Johannes 1, Vers 18, niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn oder der einzige Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Also, es ist der dreieine Gott gesehen im Sohn. Und Gott hat in seiner Hand ein Buch mit 7 Siegeln. Das haben wir bereits gelesen, Kapitel 5, Vers 1 in der Offenbarung. Später erfährt man, dieses Buch ist das Buch der Gerichte Gottes über diese Welt. Niemand kann dieses Buch öffnen und lesen. Ein Engel stellt die Frage, wer ist würdig, das Buch zu öffnen? 5 Vers 2. Und seine Siegel zu brechen. Niemand im Himmel, auf der Erde, ist dazu in der Lage. Johannes weint im Himmel. Daraus lerne ich, dass man im Himmel weinen kann. Und dann erklärt einer der Ältesten, weine nicht, Vers 5, siehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist. Die Wurzel Davids, das Buch zu öffnen und seine 7 Siegel. Es gibt einen, der kann dieses Buch öffnen. Das ist der Löwe aus dem Stamm Juda. Und Johannes schaut und will den Löwen sehen und er sieht ein Lamm. Und ich sah inmitten des Thrones und der 4 lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet, das 7 Hörner hatte und 7 Augen, welche die 7 Geister Gottes sind, die gesandt sind über die ganze Erde. Ein Lamm wie geschlachtet, das ist der Herr Jesus. Und zwar sieht er den Menschen Jesus Christus im Himmel. Der Herr Jesus kam in diese Welt, um eben als Opfer für unsere Sünden zu sterben. Er ist wieder auferstanden als Mensch, aber er hatte auch nach der Auferstehung immer noch die Zeichen seines Todes. Die Wunden in seinen Händen und Füßen und in seiner Seite. Und darum sieht Johannes ein Lamm stehen, wie geschlachtet, mit den Wunden des Opfertodes. 7 Hörner, das spricht von der vollkommenen Gewalt. Der Herr Jesus sagt nämlich als Mensch in Matthäus 28, Vers 18, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf der Erde. Gegeben, als Mensch. Das ist das Lamm mit den 7 Hörnern und 7 Augen. Sie bedeuten den Heiligen Geist in seiner ganzen Fülle. Die 7 Geister Gottes, die gesandt sind über die ganze Erde. Und hier wird auch gleich die Frage beantwortet, wie ist es möglich, dass auch nach der Entrückung der Gemeinde Menschen noch zum Glauben kommen werden? Der Geist Gottes geht doch bei der Entrückung weg. Ja, er wohnt nicht mehr hier auf Erden in der Gemeinde, aber er ist sowieso allgegenwärtig. Und hier wird ausdrücklich gesagt, die 7 Geister Gottes, die gesandt sind über die ganze Erde. Der Heilige Geist wird auch nach der Entrückung der Gemeinde hier auf Erden wirken. Und dann lesen wir, und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Throne saß. Und als es das Buch nahm, fielen die 4 lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Der Herr Jesus als Mensch kommt und nimmt dieses Buch. Da sieht man das Wunder seiner Person, dass er Gott und Mensch in einer Person ist. Nicht wahr? Es ist Gott auf dem Thron und der Mensch, Jesus Christus, kommt und nimmt dieses Buch aus der Hand Gottes. Aber natürlich wissen wir, Gott auf dem Thron, das ist Gott, der dreieine Gott, geoffenbart im Sohn. Und dieses Geheimnis werden wir nie verstehen können, das Wunder, dass der Herr Jesus Gott und Mensch in einer Person ist. Und darum steht auch in Matthäus 11, sagt der Herr Jesus, niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Wir werden darüber staunen in alle Ewigkeit. Aber eben, der Herr Jesus, weil er am Kreuz gestorben ist und sein Leben gegeben hat, hat er damit als Mensch das Recht erworben, kann man sagen, diese Welt zu richten. Und darum nimmt das Lamm, nimmt dieses Buch des Gerichtes. Und wir werden dann sehen in Kapitel 6, ein Siegel nach dem anderen wird geöffnet und dann kommen die Gerichte über diese Welt. Wer ihn als Retter verwirft, kann ihn nur noch kennenlernen als das zornige Lamm. Nicht wahr? In Offenbarung 6, nehme ich das kurz vorweg, Vers 16, und sie, die Menschen auf der Erde, und sie sagen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes. Denn gekommen ist der große Tag seines Zornes, und wer vermag zu bestehen? Das zornige Lamm. Nun, das ist natürlich ein Widder, ja? Das Lamm hat 7 Hörner. Und ein Widder kann zornig werden, ja? Und hier sehen wir eben der Retter, der eben zum Richter dieser Welt wird. Aber der Herr Jesus als Mensch wird dieses Gericht bringen, indem er diese Siegel bricht. Und das wird nun Anlass im Himmel, um ihn, das Lamm Gottes, anzubeten. Und wir lesen das neue Lied, das die 24 Ältesten singen. Vers 9. Und sie singen ein neues Lied. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast uns, so nach dem Mehrheitstext, uns für Gott erkauft durch dein Blut. Aus jedem Stamm und Sprache und Volk und Nation. Und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Jetzt wird nochmals klar, diese 24 Ältesten, das sind erlöste Menschen, die sagen können, du hast uns erlöst durch dein Blut. Und jetzt beten sie an den Herrn Jesus als Richter, der eben der Erlöser ist. Und dann sehen wir einen äußeren Kreis, wo hunderte von Millionen Engel Gott im Allerheiligsten anbeten. Merken wir, auf der Erde, der Salomonische Tempel hat ein Allerheiligstes von 20 mal 20 Ellen. Das sind etwas mehr als 10 auf 10 Meter. Aber das war ja nur ein Abbild, sagt Hebräer 8, von dem himmlischen Heiligtum. Und da haben wir ein bisschen mehr Platz. Ja, in Vers 11 steht, und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron her und um die lebendigen Wesen und die Ältesten. Und ihre Zahl war Zehntausende mal Zehntausende. Das sind Hunderte von Millionen Engel. Und Tausende mal Tausende. Das sind Millionen von Engeln, die mit lauter Stimme sprachen, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen. Jetzt kommen 7 Punkte. Die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Segnung. Also, in Kapitel 4 und 5, das gehört zusammen, sehen wir, wie Gott, Kapitel 4, als Schöpfer angebetet wird und in Kapitel 5 als Erlöser und Richter der Welt. Das gehört alles zusammen. Und das gehört auch in die Evangeliumsverkündigung. Wir sehen das sehr schön bei Paulus auf dem Areopag in Apostelgeschichte 17. Er spricht über den Herrn des Himmels und der Erde, der alles erschaffen hat, spricht über den Schöpfer. Und dann erklärt er, dass Gott einen Tag bestimmt hat, an dem er den Erdkreis richten wird durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. indem er ihn auferweckt hat aus den Toten. Und da spricht er eben über den Erlöser, der für uns als Mensch gestorben ist. Und dieser Mensch wird der Richter der Welt sein. Also Paulus fasst auch für diese Heiden, die die Bibel nicht kannten, das Evangelium klar zusammen und stellt Gott als Schöpfer, als Erlöser und als Richter vor. Und darum ist es auch wichtig, dass wir Gott so den Menschen vorstellen. Jetzt kommen wir zu Kapitel 6. Das Lamm öffnet die ersten 6 Siegel. Kapitel 6, 1 bis 17, das ganze Kapitel. Und ich sah, als das Lamm eines von den 7 Siegeln öffnete, und ich hörte eines von den 4 lebendigen Wesen wie eine Donnerstimme sagen, komm und sieh. Und ich sah, und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen, und eine Krone wurde ihm gegeben, und er zog aus, siegend, auf das er siegte. Das ist das erste Gericht, das jetzt nach der Entrückung der Gemeinde über die Welt kommt. Wer ist dieser Mann mit einer Krone, ein Herrscher, auf einem weißen Pferd, der überaus erfolgreich ist? Nun, wir können das herausfinden, indem wir die Wiederkunft Christi anschauen in Kapitel 19. Nachdem all die Siegelgerichte vorbei sein werden, kommt der Herr Jesus aus dem Himmel als Richter der Welt. Offenbarung 19, Vers 11. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe, ein weißes Pferd. Und der darauf saß, genannt treu und wahrhaftig, und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Seine Augen aber sind eine Feuerflamme und auf seinem Haupte viele Diademe. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet in einem in Blut getauchten Gewande und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Kriegsheer, die in dem Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pferden, angetan mit weißer, reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht hervor ein scharfes, zweischneidiges Schwert, auf das er damit die Nationen schlage. Und er wird sie weiden mit eiserner Rute, und er tritt die Kälte des Weines, des Grimmes, des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Und er trägt auf seinem Gewande und auf seiner Hüfte einen Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Der Herr Jesus kommt wieder als Reiter auf einem weißen Pferd. Und er ist gekrönt. Er trägt auf seinem Haupt viele Diademe. Im Altertum trugen Herrscher ein Diadem. Aber er trägt viele Diademe. Das ist ungewöhnlich, weil er eben König der Könige und Herr der Herren ist. Also im ersten Siegel kommt einer, der gleicht dem, der einmal kommen wird, Christus. Wer ist das? Das ist der Antichristus. Anti, der Name Antichristus kommt vor in 1. Johannes 2, Vers 18. Kindlein, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen geworden. Sie sind von uns ausgegangen und so weiter. Anti heißt im Griechischen gegen oder anstelle von. In Matthäus 2, wo ein Sohn den Thron von Herodes einnimmt, wurde König anstatt seines Vaters Herodes. Für anstatt steht Anti. Ja, der sich an die Stelle eines anderen setzt. Und so ist der Antichrist, der gegen Christus ist und den Sohn leugnet, sagt 1. Johannes 2, aber es ist auch der sich an die Stelle von Christus setzt und sagt, er sei der Messias. Christus heißt der Messias, der verheißene Erlöser. Also, das ist der Antichrist, der gegen Christus ist, der sich aber auch an seine Stelle setzt und sich ausgibt, als wäre er der Erlöser. Und so sehen wir, das erste Gericht nach der Entrückung ist das Kommen des Antichristen. 2. Thessalonicher 2 sagt, der Mensch der Sünde wird sich über alles erheben und er wird schließlich sagen, er sei Gott. Und von ihm heißt es, dass er jetzt noch nicht offenbar werden kann. Zuerst muss der, der zurückhält, aus dem Wege gehen. Oder das, was zurückhält, das ist der Heilige Geist. Das, was zurückhält, weil das Wort Geist im Griechischen sächlich ist. Pneuma ist sächlich als Wort. Und weil der Heilige Geist eben Gott ist, eine Person ist, darum sagt die Bibel parallel, der, männlich, welcher zurückhält. Also der Heilige Geist wird bei der Entrückung weggehen, zusammen mit der Gemeinde, der Geist und die Braut sagen, komm. Offenbarung 22. Und dann kann der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, offenbar werden. Er könnte also schon leben, aber nie wird es möglich sein, dass jemand ihn identifizieren könnte. Jetzt. Er wird erst offenbar werden, wenn die Gemeinde gegangen ist. Wenn die 24 Ältesten oben sind, dann wird das erste Siegel geöffnet. Das wird also ein falscher Messias sein, der die Massen verführen wird. Wir werden dann gleich noch sehen, Offenbarung 13, 11 wird er beschrieben als einer, der Feuer vom Himmel herabkommen lassen kann. Das, was der Beweis war für den wahren Gott im Alten Testament bei Elia, das wird er zur Verführung tun können. Und so wird also dieser Verführer kommen, wie 2. Thessalonicher 2 sagt, deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie alle der Lüge glauben, weil sie nicht die Liebe zur Wahrheit angenommen haben, dass sie gerettet würden. Also Gott schickt ihn als Irrwahn. Das ist ein Gericht. Gott lässt die Menschen fallen. Und darum hier das erste Siegel. Und dann das zweite Siegel, Vers 3. Ein feuerrotes Pferd erscheint. Es kommt zu einer allgemeinen Abschlachterei. Und Vers 5, es kommt zu einer Wirtschaftskrise mit etwa 1300% Teuerung. Ja, es steht in Vers 6, ein Königsweizen, das ist ein Liter Weizen, für einen Denar. In Matthäus 20 ist der Denar ein Tageslohn für einen Arbeiter. Wenn also der Tageslohn eines Arbeiters eingesetzt werden muss für einen Liter Weizen, dann entspricht das auf unsere Situation umgerechnet etwa 1300% Teuerung. Also ein allgemeines Abschlachten. Und wir bedenken wieder, dass die Offenbarung besonders eben die Iyim, der Bereich des Römischen Reiches, des widerstehenden Römischen Reiches im Blickfeld hat, das zeigt, es wird ein Chaos geben in Europa. Hier wird nicht gesagt, das sind die Muslime, die zuvor eingewandert sind, die mit diesem Chaos einen Zusammenhang haben. Nur, es ist so, dass viele sich heute fragen, ja, aber das muss ja ein Chaos geben, wenn der Islam so präsent ist in Europa. Und es gibt noch andere Chaoten. Aber wenn alle Chaoten zusammen wirksam werden, das wird kommen. Das heißt also, Europa wird eine Destabilisierung kennenlernen. Die Städte werden brennen. Und dann kommt der wirtschaftliche Zusammenbruch. Und wenn die Menschen in Europa keine Sicherheit mehr haben und wenn alles so teuer wird, aller Wohlstand vorbei ist, das Ende der Maßlosigkeit gekommen ist, dann ist man bereit für einen starken Mann. So war es ja damals mit der Weimarer Republik, Königtum abgeschafft, Demokratie, Weltwirtschaftskrise und dann kommt ein Mann und sagt, ich helfe euch. Die großen Massen waren bereit, ihn zu empfangen. Das wird sich noch schrecklicher wiederholen. Und dann kommt ein viertes Siegel, da kommen verschiedene Gerichte, nicht nur Schwert und Hunger, sondern auch Seuchen und wilde Tiere. Ein Viertel, der vierte Teil der Menschheit wird umkommen. Man kann ja rechnen, gegen 7 Milliarden geteilt durch 4. Auf heute bezogen, was das bedeutet. Das sind Schläge für diese Welt. Und dann im fünften Siegel sieht Johannes Märtyrer im Himmel, ihre Seelen. Das heißt also, Gläubige werden dann abgeschlachtet werden für ihr Zeugnis. Und dann kommt ein sechstes Siegel, ein Erdbeben, das alles durcheinander wirft, wie wir das noch nie so erlebt haben. Und dann sagen die Menschen, jetzt ist das Lamm zornig geworden. Der große Tag seines Zornes ist gekommen. Wer vermag zu bestehen? Der Tag des Herrn, schon im Alten Testament, Yom Adonai, Zephania 1, beschreibt ihn im Detail. Aber viele andere Stellen auch. Jesaja 13, Vers 7 und folgende. Und viele andere Stellen. Das ist immer die Zeit der großen Drangsal. Die schrecklichste Zeit der Menschheitsgeschichte von 3,5 Jahren. Der Herr Jesus nennt das in Matthäus 24 die große Drangsal. Und dann schließlich kommt der Herr Jesus als Richter der Welt. Dann erscheint die Sonne der Gerechtigkeit über dem Horizont. Aber die 3,5 Jahre der Drangsal sind bereits der Anfang. Aber wir sehen, das sagen sie unmittelbar, bevor das siebte Siegel geöffnet wird. Und wir werden gleich sehen, das siebte Siegel, das ist eigentlich die große Drangsalszeit von 3,5 Jahren. Es ist so, die Offenbarung ab Kapitel 4 ist streng zeitlich geordnet, chronologisch geordnet, und zwar mit diesen 7 Siegeln. Aber wir werden gleich sehen, das siebte Siegel besteht, wird aufgefächert, aus 7 Posaunengerichten. Wobei das siebte Posaunengericht aus 7 Schalengerichten besteht. Und so ist die strenge Chronologie. Also 6 Siegel, das ist die Zeit nach der Entrückung bis vor Beginn der großen Drangsal. Das sind, ja, und dann kommt der 7. Siegel, 3,5 Jahre große Drangsal, aber das besteht aus 7 Posaunengerichten, wobei die 7. Posaune aus 7 Schalengerichten besteht. Und diese letzten Schalengerichten, Gerichte werden die schrecklichsten Schläge sein auf dieser Erde. Diese Schalen sind keine Flaschen, sondern Schalen. Wenn man eine Schale kippt, ist der Inhalt gleich draußen. Bei der Flasche ist es anders. Wenn die Flasche kippt mit Wasser drin, dann macht es Bakbuk, 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 Bakbuk. Darum heißt auf Hebräisch Flasche Bakbuk. Bakbuk, Bakbuk, Bakbuk. Aber eben, es sind Schalen. Übrigens benutzt die Offenbarung das Wort, das im Griechischen auch benutzt wurde für die Opferschalen, mit denen man das Blut am Altar auffing. Und wir werden sehen, Engel mit weißen Priestergewändern, die werden aus dem himmlischen Tempel diese 7 goldenen Schalen, das sind Opferschalen, werden sie ausgießen auf die Erde, und dann heißt es zum Beispiel, und das Meer wurde zu Blut. Sehen wir den Zusammenhang mit den Schalen. Also das, was eigentlich bestimmt war für die Versöhnung mit Gott, wird für die, die das Opfer Christi abgelehnt haben, zum Fluch, zum Gericht. Also wer das Schlachtopfer des Herrn Jesus nicht für sich in Anspruch nimmt, wird selber zum Schlachtopfer werden. Ja, und nach diesen Schalengerichten kommt der Herr Jesus. Nun habe ich hier das Skript so verfasst, sieht man, immer wieder sind Dinge fett gedruckt. Ja? und der Rest ist normal gedruckt. Das Fettgedruckte, das ist einfach der chronologische Ablauf. Kapitel 6, Vers 1. Das Lamm öffnet die ersten 6 Siegel. Und da werden die 6 Siegel beschrieben. Und dann habe ich wieder schwarz gedruckt, das 7. Siegel wird geöffnet. Das kommt aber erst in Kapitel 8, Vers 1. Aber das folgt eben auf das 6. Siegel, das 7. Siegel. Aber dann wird unmittelbar nicht gesagt, was da geschieht, als Gericht. Aber nach einer kurzen Unterbrechung werden die Posaunen geblasen. Und bei jeder Posaune kommt ein Gericht Gottes über die Welt. Und zwar Kapitel 8, Vers 6 sehen wir bis 9, Vers 21, die ersten 6 Posaunen werden geblasen. Und dann kommt wieder eine Unterbrechung. Aber in Kapitel 11, Vers 14 geht das schön chronologisch weiter. Die 7. Posaune wird geblasen. Nur, dort wird dann nicht gesagt, was da als Gericht nun genau geschieht. Es kommt wieder eine Unterbrechung. Aber es geht weiter in Kapitel 16, Vers 1 bis 12. Und da haben wir wieder schwarz. Die 6 ersten goldenen Schalen werden ausgegossen. Aber dann kommt wieder eine Unterbrechung. Und es geht dann erst weiter in Kapitel 16, Vers 17 bis 21. Die 7. Schale wird ausgegossen. Und dann kommt nicht sogleich der Herr, sondern es gibt eine Unterbrechung. Offenbarung 17, 18 bis 19, Vers 10. Und erst in Kapitel 19, Vers 11 kommt der Herr Jesus auf dem weißen Pferd als Richter der Welt. Und dann wird in Kapitel 20 beschrieben, das tausendjährige Reich, Verse 1 bis 10. Dann das Endgericht vor dem großen weißen Thron. Nach dem tausendjährigen Reich, Kapitel 20, 11 bis 15. Und dann sind wir schon Kapitel 21. Gott erschafft einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und das wird beschrieben, Kapitel 21, 1 bis 8. Und danach kommt nur noch ein Anhang. Also nur, ist nicht für abschätzig gemeint, sondern es ist ein Anhang, der erklärt, was das neue Jerusalem ist, das in den Versen vorher erwähnt worden ist. Das wird erklärt bis 22, Vers 5. Und dann kommt das Schlusswort 22, 6 bis 21. Die gewaltige Bedeutung des Buches der Offenbarung, Verse 6 bis 15. Und der Schluss, Warnung vor dem Wegnehmen und dem Hinzufügen. Und dann wird den Gläubigen die Gnade des Herrn Jesus gewünscht. Also, der zeitliche Ablauf ist ganz einfach. 6 Siegel, dann das 7. Siegel, dann 6 Posaunen, dann die 7. Posaune, dann 6 Schalen, dann die 7. Schale, dann die Wiederkunft Christi, das tausendjährige Reich, das Endgericht, der neue Himmel und die neue Erde. Das sind jetzt all diese schwarzen Überschriften. Aber es gibt da Unterbrechungen. Und diese Unterbrechungen nenne ich Hintergrundprophetie. Das ist ja etwas Typisches in der Literatur und auch in den Filmen. Ein Film beschreibt eine Geschichte, wie sie in ihrer zeitlichen Reihenfolge abläuft. Und plötzlich kommt eine Vorausblende auf die Zukunft, die den Ablauf unterbricht für eine Zeit und danach geht es wieder zeitlich in der Reihenfolge weiter. Dem sagt man ein Flash-Forward. Ja? Das ist der Ausdruck bei den Filmemachern und auch in der Literatur sagt man Flash-Forward und man kann natürlich auch unterbrechen und zurückschauen, zeitlich. Dann ist es ein Flashback, eine Rückblende. Und genau das geschieht ständig in der Offenbarung. Also diese strenge dieser strenge Ablauf, Siegel, Posaunen, Schalen, wobei wir wissen, immer aus dem siebten kommt die nächste Siebner-Serie heraus, ja? Aber das Ganze wird eben unterbrochen und das nenne ich eine Hintergrundprophetie. Die erste Hintergrundprophetie war eigentlich Kapitel 4 und 5. Ja? Da wird im Himmel gezeigt, was der Hintergrund ist für die Siegelgerichte und dann geht es los. Dem ersten Siegel, zweiten Siegel, dritten Siegel bis sechstem Siegel. Und dann Kapitel 7 kommt eine zweite Hintergrundprophetie. Und danach in Kapitel 8 wird das siebte Siegel geöffnet, aber es gibt gleich wieder eine dritte Hintergrundprophetie und dann kommen erst die sechs Posaunen und so weiter und so fort. Das Ganze ist also so aufgebaut. Die erste Prophetie kommt vor Nummer 1. Die erste Hintergrundprophetie, Kapitel 4 und 5, kommt vor Nummer 1, vor dem ersten Siegel, nicht wahr? Und dann die zweite Unterbrechung, zweite Flash Forward, ist Kapitel 7. Und das wird also eingeschoben zwischen Nummer 6 und 7. Zwischen Siegel Nummer 6 und Siegel Nummer 7. Und dann kommt das Siegel, das siebte Siegel. Und danach, bevor Nummer 1 bei den Posaunen kommt, gibt es wieder ein Flash Forward, ja? Und dann wieder zwischen 6 und 7 und wieder vor 1 und bei den Schalen auch zwischen 6 und 7 und dann nach dem 7 wieder ein Einschub. Das ist dann Kapitel 18, 17 und 18 und dann kommt der Herr Jesus. Das gibt insgesamt wie viele Hintergrundprophetien, wie viele Flash-Forward und Flash-Back? 7! Das ist fantastisch aufgebaut und ich finde es so wunderbar. Da habe ich zum Beispiel einen theologischen Kommentar über die Offenbarung in meiner Bibliothek und ich habe nicht nur koschere Dinge, sondern auch unkoscheres. Aber das gebe ich nicht herum, ja. Aber das ist dann schon eindrücklich, wenn man sieht, so gebildete Leute, Theologen, und das Ganze ist immer vom Griechischen her aufgebaut, nicht wahr? Der ganze Kommentar, sehr gelehrt geschrieben. Und da steht doch, die Offenbarung ist eigentlich ein Durcheinander, was die Struktur anbetrifft. Es ist unglaublich. Wie kann man so unwürdig über Gottes Wort sprechen? Der Gott, der die Welt erschaffen hat mit allen Naturgesetzen, die übrigens in Psalm 119 genannt werden, deine Satzungen, die Naturgesetze, Satzungen der Natur, der Schöpfung werden dort erwähnt. Und das gleiche Wort Satzungen wird gebraucht für Gottes Gesetze in seinem Wort. Also der Gott, der in der ganzen Natur das so wunderbar und gesetzmäßig aufgebaut hat, das ist derselbe Gott, der die Bibel inspiriert hat. Und dann sagen, da ist ein Durcheinander. Das ist gotteslästerlich, erstens. Und zweitens ist es einfach töricht. Aber der Gottesfürchtige, der sich vor Gott und seinem Wort beugt, der kennt diese wunderbare Ordnung. Siebener Serien und dann diese sieben Flash-Forward, Flashback. Eingeschoben, aber schön nach Plan, vor Nummer 1, zwischen 6 und 7, vor 1, zwischen 6 und 7 und so weiter. Wunderbar. So ist die Offenbarung eine wunderbare Ordnungsstruktur. Und wenn man diese Struktur verstanden hat, versteht man die Details auch besser. Also, jetzt haben wir die sechs Siegel in der Übersicht gesehen, Kapitel 6. Jetzt kommen wir zur Hintergrundprophetie Nummer 2 auf dem Blatt. Die ersten 8 Verse beschreiben den Überrest aus Israel, die 144.000 Versiegelten. Nach der Entrückung der Gemeinde wird Gott wieder sein irdisches Volk als Zeuge einsetzen. So wie das Volk Israel, Gottes Zeugnis war auf Erden, bevor die Gemeinde am Pfingsttag entstand. Da war Israel das verantwortliche Zeugnis Gottes, das irdische Volk. Und Römer 9 bis 11 macht klar, dass Gott sein irdisches Volk nicht für ewig auf die Seite gestellt hat, sondern für eine Zeit, bis die Vollzahl der Nationen eingegangen ist. Und dann kommt Israel wieder auf den Plan, das irdische Volk. Und zwar sagt Jesaja 10, wenn die Zahl der Kinder Israel wie der Sand am Meer wäre, nur ein Überrest wird gerettet werden. Und Jesaja 37, Vers 22 sagt, dass Gottes Eifer einen Überrest wirken wird, der geht vom Berg Zion aus. Das heißt also, Gott wird eine Erweckung bewirken unter dem jüdischen Volk, und zwar in Israel. Ich war, heute gibt es ja schon eine 500.000 bekehrter Juden weltweit. Aber die meisten sind in Amerika, in den USA und Kanada. Dort wird auch richtig missioniert unter den Juden. So wie man das sollte, ja? Nach Römer 1. Das Evangelium ist Gottes Kraft zum Heil jeden Glaubenden, dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Und dort wird wirklich mit Vollgas wird unter den Juden evangelisiert und eben Hunderttausende von bekehrten Juden, aber die gehören heute zur Gemeinde. Jeder Jude, der sich heute bekehrt, gehört zur Gemeinde, hat keinen Vorrang als Jude. Darum sagt Galater 3, da ist nicht Jude noch Grieche, sondern ihr seid einer in Christus. Nun, die Gemeinde muss weg, damit Gott sein Versprechen, dass das irdische Volk wieder sein Zeugnis sein wird, erfüllt werden kann. Und so wird es nach der Entrückung der Gemeinde eine Erweckung geben in Israel. 144.000 werden sich bekehren. Und die wird Gott speziell versiegeln und als sein Eigentum kennzeichnen. Aus allen 12 Stämmen. Übrigens, unter denen, die man Juden nennt, sind die Gene aus allen 12 Stämmen vorhanden. Nicht wahr? Wir wissen ja, nach dem Tod von Salomo wurde Israel zerrissen in 10 Stämme und die 2 Stämme Juda und Benjamin im Süden. Aber schon dort bei Rehabeam heißt es, dass viele aus allen Stämmen Israels hinübergingen nach Juda. Aus allen 10 Stämmen sind Leute geflohen in den Süden und die wurden alle nicht deportiert, als die 10 Stämme im Jahr 721 nach Assyrien verfrachtet wurden. Die blieben. Natürlich wurde das Königreich Juda dann deportiert nach Babylon, babylonische Gefangenschaft. Aber da waren alle 12 Stämme mit dabei. Natürlich, die große Zahl war aus dem Stamm Juda. Und darum nennt man die Juden. Weil Juda der Hauptstamm ist. Aber die Gene aus allen 12 Stämmen sind da. Und als im Jahr 70 die Juden weltweit zerstreut wurden, da wurden die Gene aus allen 12 Stämmen zerstreut. Und wenn heute Juden aus aller Welt zurückgekehrt sind, 3 Millionen aus allen 5 Kontinenten, seit 1882, das sind Gene aus allen 12 Stämmen da. Und Gott wird aus jedem Stamm 12.000 versiegeln. Natürlich, die haben sich ja untereinander gemischt. Aber wenn man zum Beispiel die Gene von jemandem untersucht, heute auf sein Urvolk, dann kann man das machen, aber nur die gerade Linie, nur die gerade Vaterlinie und die gerade Mutterlinie über das X-Chromosom und über das X- und das Y-Chromosom kann man das. An einer bestimmten Stelle in den Genen kann man genau sagen, woher jemand kommt. Kann man sagen, das ist ein Germane, das ist ein Hellene, ein Grieche, das ist einer, der kommt aus den slawischen Völkern, das ist einer aus den Juden und es gibt sogar die typischen Merkmale für solche, die von Aaron abstammen. Aber wenn die Großmutter auf der Vaterseite eine Jüdin war, dann sieht man das nicht. Dann sagt man, ja gut, die Vaterlinien zurück, das sind Germane, aber die Mutter war eine Jüdin. Also das Ganze ist noch ein bisschen komplizierter und vielleicht in einigen Jahren kann man dann auch die Seitenlinien analysieren. Aber eben, Gott weiß von jedem genau die gerade Linie, er weiß auch die Seitenlinien und die sind also so geprägt, dass Gott sagen kann, diese 12.000 aus dem Stamm Juda, Benjamin, alle 12 Stämme sind da vertreten. Das ist der Überrest aus Israel. Und jetzt sehen wir wieder, wenn jemand lehrt, die Entrückung geschieht erst in der Zeit des Antichristen oder in der Drangsal. Das gibt ein heilloses Durcheinander. Wo ist dann der Überrest Israels? Ja, der gehört zur Gemeinde. Nein, geht ja nicht. Dann ist Israel als Israel wird wieder Zeuge sein. Man bringt das ganze, die ganze biblische Prophetie durcheinander. Das ist ziemlich ungünstig, oder? Und noch etwas Wichtiges. In Offenbarung 14 werden diese 144.000 wieder in einem Flash-Forward gesehen. Der Jesus ist schon auf dem Tempelberg und die 144.000 sind um ihn. Und dann steht da von ihnen in Vers 14, Vers 5, diese sind aus den Menschen erkauft worden als Erstlinge Gott und dem Lamm. Erstlingsfrüchte, das waren Früchte, die man zu Hause auf dem Bauernhof mit einem speziellen Kennzeichen fixieren musste. Und das waren dann die ersten Früchte, die geerntet wurden. Die mussten speziell gesammelt werden und beim nächsten Tempelbesuch mussten die nach Jerusalem gebracht werden. Und erst wenn man eben die Erstlinge geerntet hatte, durfte man den Rest ernten. Diese bezeichnenden Früchte, wo man beim Kennzeichen musste man sagen, dies sind Erstlingsfrüchte. So haben wir das praktiziert. Und die mussten dann zuerst geerntet werden. Also die 144.000, das ist nicht der ganze Überrest Israels. Das ist nur die Vorhut. Wir lernen aus Sacharja 13, Vers 8, in der großen Drangsal, wenn Israel überrannt werden wird von seinen Feinden aus dem Norden, werden 2/3 im Land umkommen. Und in dieser größten Not der großen Drangsal wird 1/3 zur Bekehrung kommen. Und Gott wird sie als sein Volk anerkennen. Also 144, das ist erst die Vorhut. Aber die werden nach der Entrückung vor der großen Drangsal, werden die evangelisieren. Und der Herr Jesus sagt in Matthäus 10 im Blick auf diese Zeugen, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende kommen, bis der Sohn des Menschen gekommen ist. Aber dann kommt die große Drangsal und da wird dieser Überrest fliehen. Matthäus 24, wenn sie das Götzenbild des Antichristen auf dem Tempelplatz sehen, müssen sie fliehen auf die Berge. Nach Jesaja 16 gehen sie dann hinüber nach Moab, heutiges Jordanien, und dort wird Gott sie in der Drangsalszeit 3,5 Jahre ernähren. Aber dann können sie nicht mehr evangelisieren. Und darauf bezieht sich das Wort des Herrn Johannes 9. Ich bin das Licht der Welt, sagt er. Und er sagt, dass wir am Tage wirken sollen, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Ich weiß, das kommt ja auch in dem Lied auf den Dich. Nacht wird kommen vor. Es kommt die Zeit, da niemand wirken kann. Das ist die große Drangsalszeit. Und dieser Überrest, die 144.000, die werden noch vor der Zeit, da niemand wirken kann, werden die wirken. Aber nach der Entrückung. Also wir sehen, die sagen, die Entrückung geschieht erst in der großen Drangsal oder am Ende der Drangsal, die bringen alles durcheinander. Also, haben wir das so vor Augen, dieser Überrest aus Israel. Und dann Kapitel 7, Vers 9, da sieht Johannes den Überrest aus allen anderen Völkern. Nach diesem sah ich und siehe eine große Volksmenge, welche niemand zählen konnte aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen, stehend vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen in ihren Händen. Und dann steht weiter in Vers 13, es wird gefragt, wer sind diese? Die Antwort kommt in Vers 14. Und er sprach zu mir, dies sind die, welche aus der großen Drangsal kommen, und sie haben ihre Gewänder gewaschen und haben sie weiß gemacht in dem Blute des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Das sind Menschen, die durch die große Drangsal hindurchgehen werden, die aber zum Glauben kommen und ihre Gewänder im Blut des Lammes waschen werden. Aus allen Völkern und Sprachen. Nun, wir sehen, es ist auch nach der Entrückung möglich, sich zu bekehren. Eine unzählbare Schar aus allen Völkern wird sich bekehren. Aber das sind nicht die, die das Evangelium schon vor der Entrückung gehört haben. Denn von denen lesen wir in 2. Thessalonicher 2, Vers 11 und folgende, deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie alle der Lüge glauben, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen, dass sie errettet würden. Die, die es gehört haben, die können nicht mehr. Die Türe wird zugehen. Es wird ein zu spät geben. Wie bei der Sintflut, als Gott die Türe schloss, konnte niemand mehr in die Arche hinein und das Gericht kam. Es gibt ein zu spät, aber denken wir, 2 Milliarden auf dieser Erde haben das Evangelium noch nie gehört. Und weitere 2 Milliarden haben es noch nie richtig gehört. Und natürlich machen wir, was wir können, oder sollten wir, heute, um die Menschen zu erreichen aus allen Völkern und Sprachen. Aber sogar nach der Entrückung wird eine unzählbare Schar aus allen Völkern, Stämmen und Sprachen sich bekehren. Aber die werden durch die große Drangsal hindurchgehen. Und wir sehen, Israel und die Völker sind ganz klar 2 Gruppen. Heute sind diese 2 Gruppen eine Einheit. Da ist nicht Jude noch Grieche, sondern ihr seid einer in Christus, Galater 3. Aber nach der Entrückung sind es 2 Gruppen getrennt. Aber es gibt die gläubigen Juden und es gibt die gläubigen Heiden oder Nationen. Und die werden ins 1000-jährige Reich eingehen. Und dann kommt eben das 7. Siegel, Kapitel 8. Und als es das 7. Siegel öffnete, entstand ein Schweigen in dem Himmel bei einer 30 Minuten. Das ist die Ruhe vor dem großen Sturm. Und der Herr Jesus sagt ja in Matthäus 24, betet, dass eure Flucht nicht am Sabbat geschehe. Wenn Sie das Götzenbild am heiligen Ort auf dem Tempelplatz sehen, müssen Sie fliehen. Dann, alsdann wird große Drangsal sein, dergleichen nicht geschehen ist, von Anfang der Welt an. Und da haben wir jetzt das 7. Siegel, eine 30 Minuten Ruhe im Himmel. Und dann kommt wieder eine Hintergrundprophetie. Da stellt sich einer an den goldenen Altar im Himmel. Jetzt haben wir den goldenen Altar auch noch im Himmel. Wir haben schon den Thron Gottes gefunden, den 7-armigen Leuchter, das Waschbecken. Übrigens in Kapitel 6, Vers 9, den Altar, wo die Seelen der Märtyrer gesehen wurden von Johannes. Das ist der Brandopferaltar vor dem Tempelhaus. Und jetzt sehen wir auch noch den goldenen Altar. Und er hat ein goldenes Rauchfass. Wir kennen das, dieses Tempelgerät. Da ist das Rauchwerk drin und das muss dann von einem Priester mit beiden Daumen herausgeholt werden und das wird auf die Kohlen, die folgenden Kohlen auf dem goldenen Altar platziert und dann steigt der Wohlgeruch auf. Und hier sehen wir also einen Priester im Himmel, der ein goldenes Rauchfass hat und es wurde ihm viel Rauchwerk gegeben, auf das er Kraft gebe den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar, der vor dem Throne ist. Ja, wovon spricht das Rauchwerk. Das Rauchwerk im Tempel, in der Stiftshütte, spricht von der Vollkommenheit des Herrn Jesus. Er ist Gott, ein Wohlgeruch. Epheser 5, Vers 2. Und wenn dieser Wohlgeruch des Herrn Jesus den Gebeten der Gläubigen auf der Erde hinzugefügt wird, dann kommen diese Gebete vor Gott, wie wenn der Herr Jesus beten würde. Das ist ja auch der Sinn, wenn der Herr Jesus spricht davon, wir sollen in seinem Namen beten. Das bedeutet nicht einfach, sobald man gesagt hat, am Schluss des Gebetes im Namen Jesu, dann wird es erhört. Das kann man schon sagen. Aber es sollte dann auch ein Gebet sein, das mit der Person des Herrn Jesus übereinstimmt. Wenn man im Namen des Chefs handelt, dann kann man nicht eigenwillig etwas beschließen, nicht wahr? Sondern muss man das machen, was der Chef gesagt hat. Wenn man im Namen Jesu betet, dann muss man in Übereinstimmung mit seinen Gedanken beten. Aber dann kommt das Gebet vor den Vater, bekleidet mit der Herrlichkeit, dem Wohlgeruch der Person des Herrn Jesus. Und so, dieser geheimnisvolle andere Engel am goldenen Altar gibt den Gebeten der Heiligen Kraft. Und der Überrest, dieser 144.000 auf der Erde, die wissen, jetzt kommt dann die große Drangsal. Herr, lass es nicht am Winter geschehen, die Flucht. Das wäre sehr, sehr schwierig. Lass es nicht an einem Sabbat geschehen. Dann könnte man auch bei der Flucht die öffentlichen Verkehrsmittel nicht mehr verwenden. Und hier wird gezeigt, die Herrlichkeit des Herrn Jesus wird diesen Gebeten hinzugefügt, um Kraft zu geben. Und dann geht es los. 8, Vers 6. Und die sieben Engel, welche die sieben Posaunen hatten, bereiteten sich, auf dass sie posaunten. Und der erste posaunte, und es kam Hagel und Feuer mit Blut vermischt und wurde auf die Erde geworfen. Und der dritte Teil der Erde verbrannte, und der dritte Teil der Bäume verbrannte und alles grüne Gras verbrannte. Übrigens, auch diese sieben Posaunen haben einen direkten Bezug zum Tempel. Ich war im Tempel, gab es die Schofarhörner, also die Tierhörner, zum Beispiel Widderhorn oder Antilopenhorn. Und es gab die silbernen Posaunen, Chatzotzerot, die schon in 4. Mose 11 beschrieben werden. Und zur Zeit des Herrn Jesus hat man die Chatzotzerot, die silbernen Posaunen, siebenmal zu sieben Gelegenheiten pro Tag geblasen. Also es ist genau bekannt, zu welchen Gelegenheiten. Jeden Tag gab es die sieben Posaunen im Tempel, im Zusammenhang mit dem Opferdienst. Und natürlich jeder, der den Tempeldienst kennt, und Johannes kannte das aus eigener Anschauung, er hat ja auch eine besondere Beziehung zum Hohenpriester. Johannes 18 sagt ja, er war dem Hohenpriester bekannt. Irgendwie, diese Familie hatte da einen direkten Draht. Ja, und er wusste sofort, das sind diese sieben Posaunen in Verbindung mit dem Opfer, das Vergebung bringt. Aber in der Offenbarung wird alles zum Fluch für die Menschen, weil sie das Lamm verworfen haben. Und so kommen jetzt diese Posaunenstöße mit Gerichten noch viel härter und schrecklicher als die ersten sechs Siegel, die treffen die Erde. Ja, wir sind am Ende unserer Zeit für heute. Ich würde vorschlagen, dass wir nächstes Mal weiterfahren an dieser Stelle. Das wäre schade, wenn man noch schnell den Rest so anhängen würde. Aber ich denke, auf diese Weise gibt das, auch wenn wir zweimal daran haben, einen Überblick über die Offenbarung. Und das kann uns helfen, eben die Details auch besser einzuordnen. Noch zum Schluss möchte ich anfügen, also ich habe gesagt, der Herr Jesus verworfen als der Erlöser und so wird er zum Richter. Und der himmlische Tempel, der eigentlich spricht von Versöhnung mit Gott aufgrund des Opfers, wird zum Haus des Gerichtes über diese Welt. Ich glaube, die Offenbarung ist das Gericht, der Kampf des himmlischen Tempels, des heiligen Tempels Gottes gegen eine unheilige Welt. Und da möchte ich noch hinzufügen, der Herr Jesus wird in der Offenbarung 30 Mal Lamm genannt. Ich habe bei Besonderheiten Punkt 10 aufgeschrieben, 30 Mal kommt Arnion vor. Dieses Wort Arnion, das heißt Lämmlein. Nicht Lamm, sondern Lämmlein. Das ist eben das einjährige Passa-Lamm. Ich habe hier alle Stellen aufgeführt. 30 Mal. Also in dem Buch des Gerichtes wird der Herr Jesus so oft Lamm genannt, wie sonst nirgends. Wo wird er sonst Lamm genannt? Zweimal im Johannesevangelium. Siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Nochmals. Siehe das Lamm. Und dann in Apostelgeschichte 8, der Kämmerer auf der Kutsche liest Jesaja und er ist gerade dran und liest von dem Lamm, das stumm ist vor seinen Scheren. Ja, und Philippus erklärt das Evangelium aufgrund von Jesaja 53. Und dann noch 1. Petrus 1, dass wir erlöst sind durch das kostbare Blut Jesu Christi als eines Lammes ohne Fehl und ohne Flecken. Und sonst nicht mehr. 30 Mal in der Offenbarung. Arnion. Aber da sehen wir, das ist wirklich das Beton dieses Entweder-Oder. Entweder der Herr Jesus wird unser Retter, das Lamm, das uns versöhnt durch sein Blut, oder er wird für uns der Richter, das zornige Lamm, das zum ewigen Gericht führt. Sehr, sehr ernst. So, damit wollen wir schließen und zusammen beten. Herr Jesus, wir möchten dich preisen, dass du uns dein Wort gegeben hast. Immer wieder neu erkennen wir, es ist nicht Menschenwort, sondern Gottes Wort. Und danke, Herr Jesus, zeigst du uns auch gerade durch die Offenbarung die Bedeutung unseres Kontinents, der so viel Gnade erfahren hat durch 2000 Jahre und so viel von der Wahrheit Gottes mitbekommen hat. Und jetzt dieser Verfall. Aber du hast uns in diese letzte Zeit hineingestellt, nicht um uns zu beklagen, dass viel zu wenig sich bekehren, sondern um zu wirken, solange es noch möglich ist. Bevor die Stunde, der Tag, die Nacht kommt, wo niemand wirken kann. Und so bitten wir dich, dass wir treu erfunden werden als deine Zeugen. Wir möchten die Letzten zu dir rufen, Herr Jesus. Und bitten dich um Gnade, dass auch gerade unter unseren Bekannten und Verwandten, die dich noch nicht angenommen haben, dass du da Großes wirkst und sie bewahrst vor der ewigen Verlorenheit. Amen.